NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bormann, Ihnen einen schönen guten Abend. Willkommen zum Themenabend. Sie haben es in den Nachrichten oder in der Tagesschau gehört, 75.000 IG Metaller streikten heute. Die Gewerkschaft fordert 6% mehr Lohn, das ist das eine. Das andere und wohl das Entscheidende ist der Streitpunkt zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Den Beschäftigten soll die Möglichkeit eingeräumt werden, vorübergehend die Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden zu reduzieren, teilweise mit einem Lohnausgleich. Für die Arbeitgeber ein Unding, aber die Gewerkschaft hält daran fest. Doch hinter diesem Konflikt zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern steckt mehr als ein Tarifstreit, denn es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Balance zwischen Arbeit und Leben. Kurz, es geht um die Frage Geld oder Freizeit. Das ist auch die Frage an Sie, darüber wollen wir nämlich heute reden. Wie sehen Sie das, Geld oder mehr Freizeit? Wie ist das mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? 08000 441 777. Sie können jetzt schon anrufen, auch während wir hier debattieren im Studio. Und nach 21 Uhr reden wir dann miteinander. Also 08000 441 777. Kurz gefragt, was ist Ihnen wichtiger, Geld oder Freizeit? Ina Morgenroth ist Geschäftsführerin der IG Metall Region Nord. Guten Abend, Frau Morgenroth.
Schönen guten Abend.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Morgenroth. Da sind zwei Forderungen auf dem Tisch. Einerseits 6% und andererseits die Verkürzung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Was ist Ihnen wichtiger?
Alles zusammen ist uns wichtig.
Wo würden Sie denn Abstriche machen?
Abstriche würde ich jetzt erstmal noch gar nicht machen. Ich würde erstmal mich freuen, wenn die Arbeitgeberseite zu beiden Themen auch mit uns ernsthaft verhandeln würde.
Man merkt schon, Sie haben einen kämpferischen Duktus drauf. Aber ich frage trotzdem nochmal, denn ich habe das ja in der Moderation auch gesagt, die Frage der 28 Wochenstunden ist ja etwas, was womöglich die Arbeitgeber mehr stutzig macht als die 6% Lohnforderung. Wo würden Sie denn für sich die Priorität setzen?
Also ich glaube, man muss sich diese Forderung einfach schon in beiden Teilen auch genau angucken. Das eine ist die Entgeltforderung. Damit gehen wir regelmäßig in Tarifrunden hinein und betrachten einfach die wirtschaftliche Lage und das, was haben unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben mit daran auch erwirtschaftet und dass der Teil davon auch ihnen zufließt.
Und das sind die 6%.
Die andere Seite ist eher auch nach vorne ausgerichtet, ein attraktives neues Arbeitszeitmodell auch mit einzuführen. Das heißt, eine Möglichkeit zu eröffnen, reduziert für einen gewissen Zeitraum zu sagen, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück, ich brauche weniger Zeit zum Arbeiten, ich brauche mehr Zeit in meiner Freizeit, um mich vielleicht auch nicht nur zu regenerieren, sondern auch um etwas zu kümmern.
Gut, um die Details, wie das gehen soll und wie viel Geld da eventuell fließen soll, darüber reden wir. Dr. Nico Fickinger ist Hauptgeschäftsführer Nordmetall. Schönen guten Abend, Herr Fickinger.
Ja, guten Abend, Herr Baumann.
Herr Fickinger, das sind zwei Punkte, ich habe es gesagt, 6% oder 28 Wochenstunden. Was ist denn für Sie, ich nenne Sie mal Arbeitgeber, die größere Kröte?
Ach, das sind beides Dinge, die man zusammen sehen muss. Beim Geld sind wir uns bisher immer einig geworden. Das ist natürlich eine sehr happige Forderung, das ist klar, die auch nicht die vergangene Zeit abdeckt, sondern in die Zukunft gerichtet ist. Aber da hätte ich jetzt keine Sorgen, dass wir da nicht wie sonst auch immer eine vernünftige Einigung finden. Und was die Arbeitszeit angeht, so wie die Forderung in den Medien oft rüberkommt, dass jeder ein bisschen kürzer treten möchte, das ist ja etwas, was im Moment schon geht. Es kann jeder schon kürzer treten, nicht nur 28 Stunden, sogar noch weniger. Das, worum es geht, der Gewerkschaft ist, ein Rückkehrrecht zu haben, dass also der Arbeitgeber erstens diese Stelle frei halten soll oder dieses Volumen frei halten soll, dass ihm aber gleichzeitig nicht gesagt wird, wie er denn dieses Volumen ranschaffen soll und dass jeder Arbeitnehmer dieses Recht hat, auch komplett ohne Angabe von Gründen und auch ohne Berücksichtigung betrieblicher Belange. Also der Großauftrag steht ins Haus und alle sagen, ich mache jetzt eine 4-Tage-Woche, mal etwas zugespitzt gesagt. Mhm. Das ist für uns natürlich eine Vorstellung, die nicht geht.
Das bringt Sie in die Bredouille sozusagen.
Na, ich würde gerne mal wissen von der IG Metall, wie wir denn zum Beispiel diese Lücke füllen sollen. Wenn Sie auf 28 Stunden gehen, dann sind das 7 Stunden weniger pro Tag. Nehmen Sie mal einen Ingenieur, der möchte jetzt gerne runtersetzen seine Arbeitszeit. Dann brauchen Sie jemanden, der befristet auf 2 Jahre jede Woche 7 Stunden lang einspringt. Mhm. Das möchte ich gerne mal sehen, wo man den hernehmen soll. Den werden Sie nicht finden.
Gut, das können wir heute Abend klären in dieser Runde. Professor Dr. Hilmar Schneider ist Leiter des Forschungsinstituts für Zukunft und Arbeit. Schönen guten Abend, Herr Schneider. Sie sitzen im Studio in Bonn. Herzlich willkommen.
Ja. Guten Abend, Herr Bormann.
Herr Schneider, wem stehen Sie denn näher mit Ihrem Institut? Der Gewerkschaft oder den Unternehmern?
Wir haben keine ideologische Ausrichtung. Wir sind ein Forschungsinstitut und versuchen halt, das, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält, so gut wie möglich zu erklären. Und das führt uns dann mal hier und da zu Erkenntnissen, die vielleicht den Arbeitgebern besser gefallen, aber das gibt auch genauso Erkenntnisse, die den Gewerkschaften besser gefallen. Also das muss man von Fall zu Fall diskutieren.
Wir können das ja nach der Sendung mal einen Bilanzstrich stellen, da ziehen wir hier, wem besser gefallen hat. Sie haben die Forderung der Gewerkschaft gehört. Herr Schneider, was sagen Sie zu den 6% auf der einen Seite und der Stundenkürzung auf 28 Stunden in der Woche auf der anderen Seite?
Also diese 6% Forderung erscheint mir jetzt erstmal nicht völlig aus der Luft gegriffen. Gerade die exportorientierte Wirtschaft in Deutschland, und das ist ja von der IG Metall sehr stark abgedeckt, die läuft sehr gut. Wir haben gerade wieder einen Exportrekord zu verzeichnen. Also da würde ich auch Herrn Fickinger zustimmen. Da würde man zwar nicht am Ende bei 6% landen, aber da würden sich die beiden Kontrahenten wahrscheinlich einigen. Was die Arbeitszeit anbelangt, da würde ich allerdings auch ein paar Fragezeichen dran machen, weil die Probleme hat der Fickinger ja schon geschildert, und man muss ja auch mal fragen, was ist denn überhaupt das Besondere daran? Es gibt ja schon ein Teilzeit- und Befristungsgesetz, und das heißt, Arbeitnehmer können heute schon, wenn sie das gerne würden, mit ihrem Betrieb eine Vereinbarung treffen, dass sie weniger arbeiten. Allerdings hat nach diesem Teilzeit- und Befristungsgesetz der Betrieb ein Einspruchsrecht. Also wenn das den betrieblichen Belangen widerspricht, dann kann der Arbeitgeber das verweigern. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt hier. Ich glaube, das ist auch das, was den Arbeitgebern wehtut. Weil wenn die Forderung so käme, wie sie IG Metall formuliert hat, dann würde das bedeuten, dass Arbeitgeber tatsächlich von heute auf morgen mit dem Problem konfrontiert sein können, dass jemand entweder ausfällt oder aber auch sich meldet und sagt, ich möchte wieder Vollzeit arbeiten. Und beides ist kann durchaus ein Problem sein. Ich würde es mal als organisierte Verantwortungslosigkeit bezeichnen. Das ist, da wird also die Verantwortung für das, was mit dem Betrieb wird, von dem Arbeitnehmer vollkommen weggenommen.
Gut, können
und
wir
das ist tatsächlich nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß.
Verantwortungslosigkeit, das geht an Sie, Frau Morgenroth von der IG Metall. Da sind zwei Fragen im Raum. Ist es verantwortungslos, weil Sie sagen, mit den 28 Stunden in der Woche, da ist plötzlich eine Lücke? Das hat Herr Fickinger beschrieben. Wie stellen Sie sich das vor, dass diese Lücke, ein Beispiel war ein Ingenieur, der sagt, ich mache jetzt 28 Stunden, ich mache einfach weniger. Wie soll der Arbeitgeber diese Lücke füllen?
Gut, ich glaube, wir müssen mal zuallererst festhalten, es geht hier zwar darum, dass wir fordern, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin einen individuellen Anspruch hat, aber die Arbeitgeberseite sagt ja jetzt momentan so, es würde auf einmal jeder machen. Jeder würde diesen Anspruch nehmen und würde dann morgen auftauchen und sagen, so, jetzt gehe ich aber auf 28 runter. Das ist ja eine Theorie.
Naja, einer genügt ja schon, um Herrn Fickinger ein Problem zu machen.
Einer würde genügen und würde dann sagen, ich habe vor zu reduzieren. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen, sondern da kennen wir auch andere Regelungen, wo man dann gewisse Planbarkeiten auch machen muss. Das haben wir auch nie abgestritten. Und wir haben auch gesagt, dazu gehört auch eine richtige, gute, auch mit Mitbestimmung besprochene Personalbemessung zu machen. Sich hinzusetzen und zu sagen, was haben wir zu tun, welches Personal haben wir zur Verfügung, welches Personal bilden wir aus, welches Personal können wir zusätzlich auch nochmal einstellen. Es gibt auch befristete Einstellungsmöglichkeiten. Also von daher, da gibt es ganz viele Möglichkeiten auch zu reagieren. Man muss sich nur rechtzeitig einen Plan machen.
Aber Sie verstehen die Befürchtung des Arbeitgebers, der sagt, ja, was mache ich denn dann morgen, wenn diese Arbeitskraft fehlt?
Ich verstehe es dahingehend nicht, weil wir genau andere Sachen auch planbar haben. Also wir haben auch Urlaubsansprüche, die gelegt werden müssen, und genauso wird es doch dann nachher auch sein, dass jemand seinen Anspruch zu melden hat, dass er reduzieren möchte. So, und das bedeutet, dass man das eben planen muss, und das ist etwas, was ich finde, was heutzutage einfach nicht mehr richtig gemacht wird und die Verantwortung auch bei der Arbeitgeberseite nicht so wirklich wahrgenommen wird und meistens nur sehr, sehr kurzfristig ad hoc geguckt wird und etwas länger drauf zu schauen.
Es sei planbar, sagt die Gewerkschaft. Was sagt Nordmetall, Herr Fickinger? Ist das planbar, wenn man mal ein bisschen langfristiger plant und denkt?
Also der Punkt ist, der Mangel ist planbar, sagen wir es mal so. Also man weiß, man hat eine Lücke, beispielsweise für 2 Jahre. Aber wenn ich mal die Instrumente durchgehe, wie man so eine Lücke auffangen könnte, in dem Beispiel, was ich eben gebracht hatte, mag es ja einen Ingenieur geben, der sagt, ich arbeite gerne 7 Stunden mehr und dann kann ich das ausgleichen. Wenn die Sekretärin mehr arbeiten möchte, passt das schon nicht mehr. Aber nehmen wir an, wir hätten den Ingenieur. Das regelt die IG Metall im Moment ab mit einer 13%-Quote. Also jeder 8. Beschäftigte darf mehr als 35 Stunden arbeiten auf freiwilliger Basis. Wenn aber jetzt mehr Leute auf freiwilliger Basis sagen, wir würden gerne diese Lücke füllen, wir würden auch gerne 38, 39 Stunden arbeiten, dürfen sie es nicht. Da ist die IG Metall dagegen. Das würden wir gerne machen. Ganz kurz als zweiter Satz.
Ich bin da das Stichwort, dass wir das verankern bei den Hörern. Das ist die sogenannte Flexibilität nach oben, die Sie da fordern.
Das ist die nach oben, dass wir sagen, wenn wir auf der einen Seite runtergehen bei einigen Beschäftigten, müssen wir natürlich eine Chance haben, dann auch bei anderen nach oben zu gehen. Da gibt es verschiedene Varianten. Das kann man kollektiv machen, das kann man mit den Einzelnen vereinbaren. Wichtig ist, dass wir sagen, es muss nur dann, wenn ein Bedarf da ist, dann auch nur für einen befristeten Zeitraum und auch nur freiwillig. Also kein Mitarbeiter würde gezwungen, das zu machen, aber wenn einer da ist, Sie führen ja das Stichwort Arbeitszeitsouveränität im Munde, wenn jemand auch sagt, ich möchte gern mehr als 35 Stunden arbeiten, das sind 32% aller Beschäftigten nach ihrer eigenen Umfrage, dann sollte man dem auch die Möglichkeit geben, das wäre ein Weg, die Lücke aufzufangen, ein anderer. Wir wollen ja nicht, dass die Leute alle Überstunden machen, das ist ihnen ja auch wichtig, wäre, dass wir uns zumindest für diese Zeit dann extern neues Personal, so wie es denn finden, reinholen. Also müssen wir sachgrundlose Befristung machen. Auch das ist verboten. Auch das gibt die IG Metall nicht zu. Und da kommen wir langsam in eine Situation rein, wo wir uns fragen, wie sollen wir denn diese Dinge dann auch vernünftigerweise regeln, selbst wenn wir es wollten. Wir haben gar nicht die Instrumente dazu.
Erklären Sie uns kurz, was sachgrundlose Befristung ist.
Es ist eine Befristung, die ich eben vornehme für eine bestimmte Zeit, die nicht an einen bestimmten Sachgrund, wie beispielsweise eine Elternzeit, geknüpft ist. Also oftmals nutzen das die Firmen aus, um Leute einfach weiter zu erproben. Dass man sagt, die normale Probezeit reicht nicht. Oder wenn sie sagen, wir haben nur einen vorübergehenden Bedarf, beispielsweise in einer guten Konjunkturlage, möchten wir jemanden einstellen und wissen aber nicht, ob wir ihn über 1 oder 2 Jahre hinaus halten können, dann gibt man ihm zumindest befristet die Chance einzusteigen.
Herr Schneider, Sie sind der Leiter des Forschungsinstituts für Zukunft und ich nehme mal das Wort Zukunft. Ist das kein Zukunftsgedanke, darüber nachzudenken, Arbeitswelt grundsätzlich anders zu organisieren und ist nicht ein Einstieg in die 28-Stunden-Woche ein erster Schritt?
Also wenn dahinter die Idee steckt, dass wir alle weniger arbeiten sollen, dann ist das sicher nicht zeitgemäß. Zeitgemäß ist, dass die Formen der Arbeit eine viel, viel größere Bandbreite bekommen haben, als das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Und diesen Bedürfnissen sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch auf der Arbeitnehmerseite Rechnung zu tragen, das wäre zeitgemäß.
Aber darf ich Sie mal unterbrechen? Sie sagten eben einen Satz, weniger arbeiten sei nicht zeitgemäß. Warum nicht?
Naja, weil Sie können das nicht verallgemeinern. Also wenn Sie die Idee haben, dass uns die Arbeit ausginge und dass wir die Probleme lösen, die durch ausgehende Arbeit entstehen, indem wir die Arbeit auf mehr Köpfe verteilen, das ist wirklich hinreichend häufig schon widerlegt worden. Das ist nicht die Welt, in die wir hineingehen und wir haben in den letzten 15 Jahren das Gegenteil beobachtet, die Arbeit wird eigentlich immer mehr. Und es verändern sich viele Dinge. Es verändert sich beispielsweise die Arbeitsteilung innerhalb der Haushalte. Mhm. Wir gehen weg von dem klassischen, traditionellen Einverdiener-Haushaltsmodell hin zum Doppelverdiener-Haushaltsmodell. Das kann durchaus sein, dass dann beide Haushaltspartner pro Kopf weniger arbeiten, aber der Haushalt als Ganzes arbeitet tendenziell mehr. Und da gibt es ganz viele ganz individuelle Bedürfnisse. Das hängt auch davon ab, in welcher Lebensphase man ist. Und das ist schon nachvollziehbar, dass Menschen da auch ein gewisses Polster brauchen. Aber das gilt umgekehrt auch für Unternehmen. Wir haben eine boomende Wirtschaft. Aber das verhindert nicht, dass auf der Ebene des einzelnen Betriebs durchaus ganz enorme Auslastungsschwankungen vorkommen können. Das heißt, viele Unternehmen, gerade die in der Exportwirtschaft tätig sind, sind von Großaufträgen abhängig. Der kommt oder er kommt nicht. Wenn er kommt, dann sind die Kapazitäten vielleicht überausgelastet. Aber wenn er nicht kommt, dann steht man plötzlich da. Mhm. Und wenn man da sowohl mit den Arbeitnehmern als auch, also wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer dazu einvernehmlichen Lösungen auf der Betriebsebene kommen, ist das alles gut. Und da hat Deutschland ja auch im Grunde Vorbild Charakter. Wenn ich daran denke, wie Deutschland durch die letzte Krise gekommen ist, das ist deswegen unter anderem so gut gelungen, weil es auf der betrieblichen Ebene Vereinbarungen gab in vielen Fällen, die erlaubt haben, dass Arbeitnehmer die Arbeitszeitpolster aufgebaut hatten, diese dann in der Krise aufzehren konnten.
Schauen wir nicht zurück, sondern schauen wir mal nach vorne, Herr Schneider. Können Sie sagen, was die Menschen, die Arbeitnehmer denn wollen? Wollen die vielleicht ein anderes Leben führen im Sinne von, das ist ja auch der Titel unserer Sendung, die Fragezeichen Geld oder Freizeit. Was wissen Sie darüber als Zukunftsforscher?
Da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt Befragungen darüber, wie viel die Menschen am liebsten arbeiten würden. Und wenn man die richtig stellt, dann muss man immer auch dazu fragen, auf wie viel Geld bist du denn bereit zu verzichten, wenn du weniger arbeiten würdest. Umfragen, die so herangehen, kommen in der Regel zu dem Schluss, dass die meisten Menschen ihre Arbeitszeit ein bisschen reduzieren möchten. Nicht viel, da geht es um 2-3 Stunden. Mhm. Das kommt raus, wenn man solche Befragungen macht. Dann kann man aber auch sich fragen, ja, warum machen Sie es denn dann nicht, wenn das Ihr Wunsch ist? Sie könnten es heute ja auch schon tun. Das wirft ein Schlaglicht darauf, ob solche Befragungsergebnisse überhaupt tauglich sind, um solche weitreichenden Schlussfolgerungen abzuleiten.
Wem trauen Sie denn?
Kann man zwar sagen.
Wem trauen Sie denn?
Ich habe eine gesunde Skepsis gegenüber Befragungsdaten, denn Sie versetzen jemanden, den Sie befragen, immer in eine fiktive Situation. Und da können Sie auch nicht kontrollieren, was sich die Menschen da im Einzelnen alles drunter vorstellen. Ich will nur daran erinnern, wir haben das gleiche Problem bei den Prognosen für die Wahlergebnisse. Da beobachten wir auch regelmäßig, dass das, was die Menschen in den Befragungen sagen, nicht unbedingt das ist, was sie dann tatsächlich bei der Stimmenabgabe tun. Also wer sich darauf verlässt, der kann manchmal sein blaues Wunder erleben.
Wie machen Sie dann Zukunftsforschung?
Also jetzt müsste ich lang und breit über die Logik unseres Instituts erzählen.
Müssen Sie sich nicht auch auf Prognosen verlassen? Ja.
Wir beschäftigen uns relativ wenig mit Fragen, die auf die Zukunft gerichtet sind. Wir schauen uns eher an, wie hat die Welt in der Vergangenheit funktioniert und versuchen daraus Schlussfolgerungen darauf zu ziehen, wo es hingeht. Man kann Trends daraus ableiten und dann da muss man schon sehr vorsichtig sein. Also Zukunftsforschung ist auch in der Wissenschaft kein dankbares Aufgabengebiet.
Ina Morgenroth, Sie sind die Geschäftsführerin von IG Metall hier im Norden. Da ist das Stichwort aufgefallen, die Menschen könnten das doch bereits tun, wenn sie weniger arbeiten wollten. Es ist doch möglich.
Das hat ja etwas damit zu tun, dass es momentan schon die Möglichkeit gibt, in Teilzeit zu gehen.
Richtig.
Aber da komme ich hin mit einer Brücke, dann bin ich da auch gefangen in dieser Teilzeit und ich habe nicht so einfach die Möglichkeit, wieder zurückzukommen in ein Vollzeitarbeitsverhältnis. Ich würde aber ganz gerne, und deswegen war eben das nochmal ein Stichwort von dem Herrn Dr. Schneider in der Frage, Zukunftsforschung und Befragung von Menschen. Ich finde schon, dass man nicht einfach drüber hinwegsehen kann, dass wir als IG Metall auch zu diesem Thema eine Befragung gemacht haben mit einer sehr, sehr hohen Resonanz. Über 680.000 Menschen, die daran teilgenommen haben, finde ich, nicht einfach mal eben so, schon eine große und beachtliche Anzahl. Und wir haben auf jeden Fall festgestellt in dieser Befragung, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Menschen wirklich tatsächlich momentan arbeiten und was sie aber sich manchmal auch wünschen würden, nämlich eine eigene Flexibilität auch wieder zurückzubekommen. Und das nicht nur nach dem Gesetz in der Frage einer Teilzeitmöglichkeit eingehen und dann nachher wahrscheinlich darin gefangen zu sein. Und jetzt allein darauf würden wir ja nicht eine Tarifforderung stellen, sondern natürlich haben wir viele Diskussionsprozesse. Wir diskutieren da ja auch schon viel längere Zeit drüber, was ist eigentlich in der Zukunft wichtig, was gibt es für Möglichkeiten, noch neue Arbeitszeitmodelle zu kreieren. Mhm. Und natürlich untermauern wir das auch mit arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, weil wir das natürlich auch hieb- und stichfest machen wollen und sagen wollen, das ist es, was in der Zukunft notwendig ist.
Und das sind die Reduzierung auf 28 Stunden?
Das ist die Reduzierung bis auf 28 Stunden. Und es arbeitet momentan ja auch keiner wirklich tatsächlich in der Metall-Elektroindustrie 35 Stunden, sondern wir sind eher bei 39 Stunden und plus. Mhm. Das heißt, das, was ja eben auch schon einmal angedeutet wurde, es gibt Flexibilisierungsinstrumente, die auch der Arbeitgeber nutzt über Arbeitszeitkonten, Aufbau. Die haben auch in Krisenzeiten uns genützt. Das ist auch richtig. Aber das ist alles immer im Interesse auch des Arbeitgebers, nämlich zu sagen, ich brauche jetzt ganz viel Arbeitskraft, ihr müsst mehr Arbeit machen, ihr müsst viele Stunden machen und dann wird nicht nur 5 Tage gearbeitet, es werden von einem Tag alle Stunden irgendwie genutzt, es wird auch von der Woche möglichst alle Tage genutzt und das ist einfach explodiert. Und dass jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, wir wollen jetzt auch einen Anspruch haben, auch mal sagen zu können, es reicht und ich muss mal für eine kurze Zeit.
Es reicht, ich muss auch mal für eine kurze Zeit die Reduktion auf 28 Wochenstunden. Wir reden heute Abend im Themenabend genau über das Thema und fragen Sie, was ist Ihnen eigentlich wichtiger? Das Geld oder die Freizeit? Man kann das auch anders formulieren. Das Geld oder bei der Familie sein? Das Geld oder sich mal freinehmen und mal verschnaufen? Darüber reden wir heute Abend. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Sie können jetzt schon anrufen und wir debattieren dann nach den 21 Uhr Nachrichten. Herr Fickinger, Sie sind Hauptgeschäftsführer Nordmetall. Wenn man das hört, ist das ja, was die Gewerkschaft vorschlägt, ein Modell, was sich an der Zukunft orientiert. Die Menschen wollen womöglich was anderes. Was bieten denn die Unternehmer an Zukunftsorientierung an?
Also ich würde das gerne nochmal ein bisschen aufdröseln und auch mal versuchen, hier eine Brücke zu schlagen. Vielleicht erstmal direkt darauf eingehend. Wir haben zwei unterschiedliche Aspekte, wie wir das Thema diskutieren. Die IG Metall diskutiert das Thema im Sinne eines Gesellschaftsentwurfs. So auch Herr Hofmann, der Vorsitzende heute in der Zeitung heute Morgen. Das neue Modell soll eine attraktive Alternative zur klassischen Teilzeit werden. Also das ist die Frage, wie teilen sich beispielsweise Paare die Arbeitszeit auf? In der SPD gibt es ja auch Überlegungen, vielleicht ist 2x30 besser als 1x40 und 1x20 Stunden. Das ist sozusagen die individuelle Sphäre und ich glaube, verstanden zu haben, dass aus dieser individuellen Sphäre heraus auch dieser Wunsch kommt. Das andere, was Herr Schneider...
Darf ich da mal, ja? Speichern Sie das mal. Was ist einem Arbeitgeber eigentlich lieber? Zwei Leute, die 20 Stunden arbeiten, ich nehme einfach mal die Rundensumme, das ist einfacher. Oder eine Person, die 40 Stunden arbeitet.
Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Das ist die Frage, was es für Jobs sind und wie man die Arbeit vernünftig koordinieren kann. In der Regel, glaube ich, sind Teilzeitkräfte sicherlich nicht weniger produktiv, eher mehr. Andererseits wird es auch Arbeiten geben, die man doch tendenziell eher als Vollzeitstelle begreifen muss. Also ich glaube, da ist eher dann eine Frage, kann man Arbeiten vernünftig übergeben oder kann man sich beispielsweise 4 Tage Wochen vorstellen, wenn man rund um die Uhr Kundenbedürfnisse befrieden muss oder sonst was.
Ich hatte Sie unterbrochen.
Ja, worauf ich hinaus wollte, der andere Aspekt, und das ist, glaube ich, der, den Herr Schneider und natürlich auch wir Arbeitgeber im Kopf haben, ganz simpel gesagt, wenn wir weniger Erwerbstätige haben, die Demografie führt ja dazu, dass wir nicht mehr so viele Leute haben, aber unseren Wohlstand halten wollen, dann müssen die weniger, die da sind, müssen im Prinzip mehr arbeiten. Das heißt also, wenn wir in einer Situation, wo wir den Wohlstand halten wollen, mit weniger Leuten auch noch weniger arbeiten wollen, dann kann das nicht aufgehen. Das ist, glaube ich, das, was er als nicht zeitgemäß genannt hat. Und jetzt würde ich gerne noch eine Zahl zitieren, um das Problem noch mal einzugrenzen aus der Beschäftigtenfragung der IG Metall selbst, damit wir das Problem auch nicht überhöhen. Erstmal haben nur 6% aller Beschäftigten in der M&E-Industrie arbeiten überhaupt in Teilzeit.
Elektro und Metall.
Metall und Elektroindustrie, genau. Und dann haben wir 60% davon sagen, das ist nicht geregelt, ob sie wieder hinterher in Vollzeit kommen. 20% sagen, ja, wir haben das schon vereinbart und 20% sagen, wir wollen gar nicht in Vollzeit, Teilzeit passt. Und von den 60%, wiederum ein Drittel, sagt, wir dürfen nicht, weil der Arbeitgeber das ablehnt. So, aber ohne Angabe von Gründen. Es kann auch sein, dass es dafür triftige Gründe gibt. Wenn ich das mal sozusagen miteinander verkette, dann reden wir hier über 1% aller Beschäftigten und ich wehre mich dagegen, dass wir das zu einer Teilzeitfalle aufbauschen, sondern das ist ein Problem, was subjektiv die Betroffenen stören mag, aber es ist kein Massenphänomen und keins, wegen dem wir jetzt einen so großen Aufschlag machen müssen.
Gut, wir spekulieren über verschiedene Zahlen.
Frau Morgenroth, nehme die Zahl der IG Metall.
Also. Ja, Frau Morgenroth, Sie sind ganz unruhig geworden bei diesen Ausführungen.
Ja, weil ich werde unruhig, wenn ich mir anhören muss, also dass die Demografie sagt, wir hätten irgendwann nicht mehr genügend Potenzial an Menschen, die die Arbeit machen können und deswegen müssen diejenigen dann länger arbeiten. Ich glaube einfach, dass die Metall-Elektroindustrie gut aufgestellt wäre, wenn sie sich über die Frage der Zukunft und der Attraktivität Gedanken macht und eben auch den bisher nicht ausgeschöpften Potenzialen in der Frage von Frauenerwerbstätigkeit oder auch noch Leuten, die jetzt in prekärer Beschäftigung sind, auch eine Zukunft gibt. Das bedeutet aber, ich muss auch deutlich machen, dass diejenigen, das ist nun mal nachgewiesen statistisch, Frauen machen mehr die Sorgearbeit als Männer, dass die auch eine Möglichkeit haben, danach wieder in Vollzeit bei ihnen zu arbeiten. Das haben sie nicht, weil wenn sie die Zahlen zitieren, wie viele jetzt momentan in Teilzeit arbeiten in der Metallelektroindustrie, dann wissen sie auch, dass über 80% davon Frauen sind. Und was das auch bedeutet und dass dann diese Branche auch nicht unbedingt zukunftsattraktiv ist, das finde ich schon schade. Denn deswegen haben wir diese Forderung aufgestellt mit dem neuen Arbeitszeitmodell und haben gesagt, lassen Sie uns das für die Zukunft gestalten. Dann kann man auch ein anderes Potenzial an Arbeitskräften nutzen, die man jetzt eben nicht so nutzt, wie man sie nutzen könnte. Und das sind beispielsweise Frauen, das sind beispielsweise aber auch diejenigen, die momentan in prekärer Beschäftigung sind.
Also ich glaube nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass wir zu wenig Werbung machen, um Mädchen in MINT-Berufe und in anderes reinzubekommen. Es liegt nicht an den Vergütungen. Wir haben 1.000 Euro im ersten Lehrjahr und weil Sie immer wieder das Stichwort prekäre Beschäftigung rausholen. Die Befristung, die Sie jetzt wollen und die Teilzeitarbeit ist nach Ihrer eigenen Definition prekär. Dann hören Sie mal auf, das als prekär zu diffamieren.
Gut, ich würde gerne auf einen Satz, der mir nachhalt, nämlich der Wohlstand ist womöglich gefährdet. Herr Schneider, vom Forschungsinstitut zur Zukunft und Arbeit. Ist das, was die Gewerkschaft, was die IG Metall hier fordert, eine Gefahr für unseren Wohlstand?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich würde gerne mal erklären, was unsere Arbeitswelt in den letzten 30 Jahren kennzeichnet. Und dann versteht man vielleicht, worauf eine Forderung der IG Metall da hinausläuft. Es gibt so seit Mitte der 80er Jahre, gibt es in der wissenschaftlichen Literatur den Begriff des Arbeitnehmers, der als Unternehmer im Unternehmen tätig ist. Klingt ein bisschen komisch, aber damit ist etwas ganz Bestimmtes gemeint. Die Rolle der Arbeitnehmer hat sich immer weiter verändert hin zu Arbeitnehmern, von denen erwartet wird, dass sie mitdenken, dass sie unternehmerische Verantwortung im Betrieb übernehmen. Und das ist eine Entwicklung, die hat, also die ersten Papiere, die es dazu gibt, die stammen aus Mitte der 80er Jahre. Das ist dann so nach und nach in verschiedene Bereiche der also Ökonomie, Soziologie und so weiter vorgedrungen. Das ist ein Phänomen, das offenbar eine sehr starke Wirkung hat.
Und was bedeutet das für
heute? Was damit gemeint ist, ist, dass Arbeitnehmer eben nicht mehr die Arbeitnehmer sind, die wie in den 60er Jahren am Band stehen und einfach mechanisch quasi automatisierte Vorgänge ausführen. Das machen heute alles Maschinen. Das können Automaten viel besser. Und wir haben inzwischen eine technische Entwicklung, die all diese vielen manuellen Dinge weitgehend den Menschen abnimmt. Das, was für Menschen übrig bleibt, das sind immer mehr die Tätigkeiten, wo sie mit einer gewissen Verantwortung und Kreativität zu Werke gehen müssen.
Wollen Sie, darf ich Sie mal kurz, weil ich muss auf die Uhr gucken. Ja, heißt das unterm Strich, dass Sie sagen, wenn ein Arbeitnehmer auf die 28 Stunden sich reduzieren ließe, handelte er unverantwortlich?
Und zwar dann, wenn das nicht mehr mit dem Unternehmen abgestimmt werden muss. Das ist das Problem. Das Problem ist, wenn ich einfach, weil mir das jetzt gerade so passt, sagen kann, ich arbeite jetzt ab morgen weniger und nach mir die Sintflut, dann widerspricht das diesem Prinzip, dass Arbeitnehmer heute auch unternehmerische Verantwortung mittragen.
Frau Morgen,
sich aus dieser Welt wieder zu verabschieden.
Das ist, glaube ich, Frau Morgen, sehen Sie das auch so, dass Arbeitnehmer eine unternehmerische Verantwortung haben?
Nein, das sehe ich so nicht. Ich sehe, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein hohes Interesse daran haben, dass das Unternehmen gut läuft und zwar auf ganz, ganz viele Jahrzehnte gut läuft, weil sie einfach ein Interesse daran haben, dass es auch gut dasteht und dass sie einfach Beschäftigungssicherung haben und eine Zukunft dort haben und sich auch weiter qualifizieren können und sich darauf verlassen können, dass dieses Unternehmen gut wirtschaftet. Aber sie haben nicht die Verantwortung, also die unternehmerische Verantwortung und würden auch nicht unverantwortlich handeln, wenn sie rechtzeitig dem Unternehmen ankündigen, reduzieren zu wollen.
Mhm. Herr Fickinger, ist das jetzt fair, was sich hier abzeichnet, ist, wir schieben dem Arbeitnehmer den schwarzen Peter zu, wenn er die 28 Stunden für sich in Anspruch nimmt, würde er womöglich erstens die Wirtschaft gefährden und zweitens nicht unternehmerisch denken?
Ich glaube, es wird ein Gegensatz konstruiert, von dem ich hoffe, dass er in der Realität gar nicht da ist. Was gemeint ist, ist, dass selbstverständlich, so habe ich das auch immer alle Äußerungen der IG Metall verstanden, dass natürlich auch der Arbeitnehmer am Wohlergehen seines Betriebes interessiert ist und auch sagt, natürlich werde ich verantwortlich handeln. So. Und dann sagen wir Arbeitgeber, wenn das so ist, dann machen wir das freiwillig und jeder Arbeitgeber ist gut beraten, so wie jetzt auch. Wenn Frau Morgenroth zu mir käme, würde ich versuchen, eine Lösung zu finden, um ihr das zu ermöglichen. Es wird dann ein Problem, wenn sie ohne Rücksicht auf betriebliche Belange das sozusagen einseitig mir gegenüber durchsetzen kann und ich dann sozusagen in diesen sauren Apfel beißen muss. Wenn wir uns einvernehmlich einigen, das passiert ja auch heute schon immer in den Unternehmen, ist gerade beim Fachkräftemangel jedes Unternehmen gut beraten, den Kräften das zu ermöglichen.
Sie hören, wir diskutieren über die Frage Geld oder Freizeit. Wie ist das mit der Teilzeit? Was erleben Sie? Teilzeit beschäftigt oder vielleicht mögen Sie in Teilzeit arbeiten? Und das andere große Wort, was uns beschäftigt, ist die Flexibilität Ihrer Arbeitszeit. Hintergrund ist die Forderung der Gewerkschaft, 28 Wochenstunden darauf, seine Arbeitszeit verkürzen zu können. Darüber reden wir und ich bin gespannt, was Sie erleben, was Sie meinen. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer und nach den Nachrichten reden wir dann miteinander. Bis dahin. Mikrofon Andreas Bormann, herzlich willkommen zum Themenabend und gleich haben Sie das Wort. Wir reden heute Abend über die Frage, wenn man es kurz formuliert, was ist Ihnen lieber, mehr Geld zu verdienen oder mehr Freizeit? Dahinter verbirgt sich die Forderung der Gewerkschaft, die Wochenarbeitsstunden auf 28 reduzieren zu können. Für alle und dann gibt es womöglich auch einen kleinen Lohnausgleich, darüber müssen wir gleich noch reden. Die Frage an Sie, was halten Sie davon? Weniger arbeiten, mehr Zeit oder lieber arbeiten und Geld verdienen und die Zeit ist Ihnen womöglich nicht so wichtig. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Frau Morgenroth, Sie sind die Gewerkschaftsvertreterin hier heute Abend. Was hat Sie eigentlich bewogen, auf dieses Modell zu gehen, 28 Stunden?
Naja, weil wir gesagt haben, es ist das Naheliegendste, das zu verteilen und auch zu sagen, wir haben die Möglichkeit, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu eröffnen, dadurch den Anspruch zu sagen, ich kann um eine, um zwei, um drei Stunden oder halt sieben sind halt immer so ein Tag, auch zu sagen, ich verkürze gegebenenfalls auch mit Möglichkeiten dann halt auch eine Vier-Tage-Woche oder ich verteile es im Block, wie auch immer. Da sind ja noch ganz viele Gesprächsinhalte auch offen.
Ich habe gesagt, 28 Stunden. Was ist denn mit denen, die dann auf Lohn, es fällt ja Lohn weg, soll der ausgeglichen werden gesamt oder was kriegen diejenigen?
Na, wir reden in unserer Forderung von einem Teilentgeltausgleich nicht für alle, sondern wir reden von speziellen Betroffenen, die das in Anspruch nehmen würden, zu reduzieren. Beispielsweise für Pflege eines Familien- oder Angehörigen, beziehungsweise auch für die Erziehung von Kindern, beziehungsweise auch zur Regeneration, wenn man in wirklich belastenden Schichtsystemen drin ist. Und Teilentgeltausgleich bedeutet nicht einen Vollausgleich. Das heißt, jeder, der reduziert, hat auch auf jeden Fall Einkommensverluste.
Maximal, sagen Sie, gibt es 200 Euro, stimmt das?
Das ist bei der Frage von Pflege und Kind, dass wir gesagt haben, 200 Euro als Teilentgeltausgleich bzw. Teilentgeltzuschuss, ist aber verbunden auch mit einer Mindestreduzierung an Stundenzahl, also nicht sofort ab der ersten Minute bzw. ab der ersten Stunde.
Haben Sie mal herausgefunden, wer sich das überhaupt leisten kann, auf 28 Stunden runterzugehen? Wir hören von höheren Mieten, steigenden Lebenshaltungskosten. Wer kann das überhaupt?
Das ist genau der Punkt, weswegen wir auch gesagt haben, wir müssen speziellen Gruppen, die einer wichtigen Frage nachgehen, nämlich dieser Familienpflege bzw. Erziehung und auch der Regeneration, dass wir gesagt haben, das würden niemals Beschäftigte machen können, die wirklich in den mittleren Einkommensgruppen sind, weil die sich das finanziell nicht leisten können. Deswegen haben wir gesagt, die brauchen auch einen Zuschuss, damit nicht das nur ein Modell wäre für Besserverdienende.
Aber reichen da 200 Euro?
Es ist zumindest ein Teilausgleich, der ihnen was bringt. Das haben wir auch so mal beispielhaft berechnet, ohne jetzt die komplizierten Formeln hier zu bringen. Aber den unteren Entgeltgruppen bringt es einen guten Ausgleich. Das ist ja für die auch wichtig, damit eben ihr Verlust nicht zu hoch ist, wenn sie in so ein Modell reingehen würden.
Nun haben wir heute in den Nachrichten vom Elterngeld Plus gehört. Ist das, was die Gewerkschaft da fordert, nicht eigentlich Aufgabe der Politik?
Nein, ich finde, wir haben in einer großen Industriebranche auch immer eine Vorreiterrolle, weil wir etwas gestalten in die Zukunft. Und ich bin da immer sehr nah beim Grundgesetz. Und ich sage auch immer, die Unternehmen haben in Deutschland auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, nämlich Eigentum verpflichtet auch. Das heißt, auch etwas zurückzugeben, was sie im Grunde hier in dieser Gesellschaft auch mit erarbeiten. Und deswegen ist das auch eine Aufgabe, das den Beschäftigten mit zu ermöglichen.
Kerstin Sprenggrad hat uns geschrieben aus Lüneburg. Sie schreibt, viele meiner Kolleginnen und Kollegen würden gerne zeitweise ihre Arbeitszeit absenken, wenn sie es brauchen. Nur ist die Personaldecke so klein, dass die Zustimmung zur Arbeitszeitverkürzung kurzfristig nicht gegeben wird, beziehungsweise dann die Kolleginnen zusätzlich mitmachen müssen, also das arbeiten müssen. Die Arbeitgeber sind aufgefordert, die Personaldecke aufzustocken. Diese Mail geht an Sie, Herr Fickinger vom Nordmetall Hauptgeschäftsführer. Hat sie recht? Ist die Personaldecke so dünn, dass das mit der Flexibilität eigentlich nicht geht?
Das kann ich in den einzelnen Betrieben natürlich nicht beurteilen, wie dick oder dünn dort die Personaldecke ist. Was man eben sagen kann, es gibt die Möglichkeiten schon. Und wenn sozusagen die Personaldecke zu dünn wäre, dann würde ja auch der Anspruch sozusagen wenig nutzen. Dann würden ja einfach Leute fehlen. Ich würde gerne noch mal drauf eingehen, auf die Frage, können sich das die Beschäftigten leisten? Es gibt Zahlen auch wieder der IG Metall, wo weniger als 4% der Befragten sagen, wir können uns eine Arbeitszeitabsenkung aus finanziellen Gründen nicht leisten. Also da sehen wir auch gar nicht die große Notwendigkeit, etwas zu tun. Und dann hat der Frau Morgenroth auch gesagt, das machen ja auch gar nicht alle. Es ist aber schon so angelegt, beziehungsweise wenn Sie müssen mindestens um 10% reduzieren, um diesen von der Gewerkschaft angedachten Teilentgeltausgleich zu bekommen. Und wenn Sie aber mehr als 10% reduzieren, kriegen Sie auch nicht mehr Ausgleich. Das heißt also, es ist ein relativ logisches Verhalten, dann genau um 10% zu reduzieren, weil ich dann sozusagen optimieren kann.
Das heißt, wenn ich 30 Stunden arbeite, dann arbeite ich 27.
Also wenn Sie von 35 auf 31,5 gehen, haben Sie das Optimum erreicht. Dann haben Sie nämlich genau die Mindestmenge an Arbeitszeit reduziert, um den maximalen Zuschuss rauszuholen. Das heißt, wir würden im Grunde dann alle in diese 31,5 Stunden Woche treiben, denn sie werden ja salopp gesagt mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie nicht für annähernd dasselbe Geld auf 3,5 Stunden Arbeit verzichten würden. Und das ist in der Tat nicht in allen Entgeltgruppen so, dass das ein voller Entgeltausgleich ist. Aber grob kann man sagen, in den unteren Entgeltgruppen würde das so sein. Und gerade die hätten dann einen Anreiz, einfach 3,5 Stunden weniger zu arbeiten fürs gleiche Geld.
Ich würde gerne Ihren Klammerbeutel den Hörern zuwerfen, nämlich was Ihnen wichtiger ist, das Geld oder die Arbeit, oder Sie womöglich auf Geld verzichten, damit Sie mehr Freizeit haben oder sich um Kinder kümmern oder jemanden pflegen in der Familie. 0800 441 7777 ist unsere Telefonnummer. Bei uns ist auch Hilmar Schneider, besser gesagt, er sitzt in Bonn. Er ist Leiter des Forschungsinstituts zur Zukunft. Herr Schneider, wir haben mal auf der Straße gefragt, was die Menschen denn meinen. Was ist ihnen wichtiger, Geld oder Freizeit?
Ja, also ist ja beides wichtig irgendwie, ne? Die Arbeit muss ja getan werden. Aber ich finde es auch wichtig, dass man so ein bisschen auf seinen Körper und seine Psyche hört, sag ich mal, um dann auch mal ein bisschen runterzufahren und auch mal was für sich zu tun. Also, dass es dann weniger Verdienst ist, damit muss man dann rechnen.
Also, ich bin 27 Jahre im gleichen Betrieb und muss gestehen, meine Familie ist mir wichtiger als die Arbeit. Mittlerweile haben wir auch sehr viele Überstunden, die wir leider nicht nehmen können als Freizeit. Das heißt, wir kriegen die bezahlt und das finde ich sehr, sehr schade.
Das wird ja immer hektischer für die Leute. Mein Schwiegersohn zum Beispiel, der ist in so einem Beruf, wo er auch Schichten arbeiten muss. Der wird auch gerne weniger arbeiten und mehr Freizeit haben. Aber mit zwei Kindern und Frau zu Hause ist das auch nicht so einfach.
Das, was man braucht, um den nötigen Lebensunterhalt zu haben, das muss sein. Und darüber hinaus, ich persönlich würde für Freizeit doch auch Geldeinschränkungen in Kauf nehmen. Ein paar Stunden in der Woche weniger würden mir gut tun.
Also Mehrwert ist eigentlich, dass man einen Job hat, der einem Spaß macht. Dann ist Freizeit auch nicht das primäre Ziel. Ich glaube, es muss eine Balance geben. Man braucht sicherlich auch Zeit auf der Arbeit, um dort irgendwie was zu leisten und auch fürs Unternehmen vorwärts zu kommen.
Herr Schneider, in Ihrem Titel, Ihrer Institution steckt das Wort Zukunft. Die Menschen, die wir hören, die sind sehr wankelmütig. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Wissen Sie genaueres, wie die Menschen womöglich sich in Zukunft die Arbeitswelt vorstellen?
Ja, da gibt es sehr viele Ängste. Ich glaube, das ist aber dann wieder nochmal ein anderes Thema. Also das, was die meisten Menschen sehr bewegt, ist die Frage, was macht die Digitalisierung und was macht die Automatisierung aus meinem Job? Wird es meinen Job in 10 Jahren noch geben? Das sind eigentlich die großen Ängste, die die Menschen haben. Ich wage mal eine Prognose, was passieren wird, wenn es so käme, es wird ja nicht so sein, aber wenn es so käme, dass die Forderung der IG Metall umgesetzt würde. Es ist eben schon gesagt worden, dieser Teilentgeltausgleich von 200 Euro im Monat, der würde vor allen Dingen bei den unteren Tarifgruppen dazu führen, dass der Verlust an Einkommen relativ überschaubar ist. Aber man kann dann eben 10% weniger arbeiten. Wenn man mal in Prozent ausdrückt, was das im Stundenlohn bedeuten würde, dann ist das durchaus erstaunlich. Dann werden nämlich aus den 6%, die die IG Metall fordert, plötzlich 9,5%, sowas in dieser Größenordnung. Also die unteren Entgeltgruppen würden durch diese Regelung, wenn sie in Anspruch nehmen, einen erheblichen Stundenlohnzuwachs bekommen, was bedeutet, und hätten relativ wenig Einkommensverlust, was das Monatseinkommen anbelangt. Das bedeutet aber, dass die Stunde Arbeit für den Arbeitgeber überproportional teuer wird. Und das wird zu etwas führen, was wir in der Vergangenheit auch schon beobachtet haben, dass nämlich der Druck, einfache Tätigkeiten wegzurationalisieren, noch größer wird. Also die Gewerkschaft wird sich an dieser Stelle als sozusagen Beschleuniger betätigen, der denen, denen man einen Gefallen tun will, überhaupt nicht nützt. Man treibt diese Menschen letzten Endes dann aus ihren Jobs raus und die werden dann gezwungen sein, sich andere Jobs zu suchen. Die unteren Tarifgruppen sind typischerweise Tarifgruppen, wo die Anforderungen an die Tätigkeit nicht hochqualifiziert sind.
Darf ich mal einen Perspektivwechsel machen?
Für diese Menschen gibt es auch Jobs, aber das sind dann Jobs, die werden dann Paketzusteller oder sowas und dann haben sie auch nicht mehr Geld als vorher und sie haben auch vielleicht sogar eher weniger Geld.
Aber sie haben mehr Zeit. Lassen Sie mal die Perspektive der Zeit.
Sie haben nicht mehr Zeit. Sie verlieren ihren Job und müssen sich einen anderen Job suchen, der noch schlechter bezahlt ist. In der IG Metall oder in der Metallbranche wird er sehr gut gezahlt. Da ist ja sind die unteren Entgeltgruppen, die fangen ja bei 15 Euro die Stunde an.
Ganz kurz, Frau Morgenroth, wie kommen Sie mit dieser Drohgebärde klar, dass Sie ja Ihre Jobs verlieren?
Ich finde, das ist weit hergeholt, weil das wiederum verdeutlichen würde oder unterstellt, dass sofort alle das auch machen würden. Also deswegen ist es für mich erstmal eine Drohgebärde und das ist eine Angstmacherei, um das auch wegzudiskutieren, was wir fordern, dass die unteren Entgeltgruppen auf jeden Fall einen Teilentgeltausgleich brauchen. Von daher ist mir diese Diskussion jetzt nicht ganz neu. Mhm. Das kommt seit einigen Wochen schon auf uns zu, von der Arbeitgeberseite als Gegenargument, wenn man sich überhaupt inhaltlich damit auseinandersetzt. Aber ich sage ganz klar, das ist Angstmacherei, weil das würde ich so nicht sehen für die Zukunft.
So, jetzt ist Holger.
Aber in der Vergangenheit ist es ja passiert. Ich meine, was gibt Ihnen denn die Gewissheit, dass das jetzt aufhört? Im Gegenteil, Sie beschleunigen das ja sogar noch.
Ich glaube, wir sind immer bei Glaubensfragen. Die einen sagen, Sie haben die Gewissheit. Woher haben Sie die Gewissheit, dass diese Stellen dann wegfallen werden?
Das ist einfach, wenn es in der Vergangenheit so war. Und es dafür auch ökonomische Gründe gibt, dann wüsste ich gerne mal, warum das in der Zukunft nicht mehr so sein soll.
Das erste Gut, was mehr wird, wenn es teurer wird. Also das wäre die Widerspreche der gesamten ökonomischen Logik.
Holger Aigner aus Hamburg. Guten Abend, Herr Aigner.
Guten Abend. Guten Abend in die Runde. Ich wollte gerne an einem Punkt anfangen, und zwar mittendrin bei dem Streik. Ich erinnere mich daran, dass wir auch mal gestreikt haben bei den Münchner Verkehrsbetrieben. Ich war bei der Straßenbahn schon ein paar Jahre und ich habe damals, wie wir gestreikt, also da hieß es, die Bahn bleibt drin in der Halle und wir haben dann, man hat uns dann halt, wir waren halt in der Kantine drin, wir haben auch mal ein paar Stunden dann die Haltestellen freigelegt, aber ich hatte so schlechtes Gewissen, weil ich mitgestreikt habe und ich wäre am liebsten mit meiner Bahn ausgerückt. Aber ich muss dazu sagen, ich hab meinen Traumarbeitsplatz habe ich ja finden dürfen bei der Münchner Verkehrsbetriebe. Und ich habe ungefähr 85 war es, wo ich anfangen durfte. Ich hatte einen großartigen Personalchef, dem ich gesagt habe, ich möchte nur zur Straßenbahn. Das ist mein Ein und Alles.
Herr Aigner, wie denken Sie über die Menschen, die heute streiken?
Es ist, wie soll ich sagen, ich kann dafür, vielleicht darf ich da nicht so mitreden, weil ich ja keine Familie habe. Ich habe ja nie mich um eine Familie kümmern müssen. Ich habe nie wie soll ich sagen, ich habe nie eine Familie und einen Hut bringen müssen. Vielleicht darf ich da gar nicht so mitreden, weil ich ja in meiner ganzen Zeit, meiner Arbeit, habe ich immer allein gelebt und konnte alles für mich persönlich einteilen. Also so gesehen, darf ich mir da gar keine Meinung erlauben. Eigentlich.
Herr Aigner, dann passt die Mail von Herrn Feier. Der hat nämlich Familie aus Hamburg und er schreibt, in Zeiten von Industrie 4.0 sollten die Unternehmen auch ihre soziale Verantwortung für die Bedürfnisse von Familien, ob Kinderbetreuung oder Pflege der Eltern, Großeltern, Angehörigen ermöglichen. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit kann nicht nur nach oben, sondern sollte auch nach unten möglich sein. Und dazu ist ein tariflicher Anspruch zeitgemäß. Besser wäre natürlich ein gesetzlicher Anspruch. Ist das, ich frage mal die Unternehmerseite, Herr Fickinger, ist das, was die Gewerkschaft vorschlägt, familienfreundlicher als das, was bisher möglich ist?
Also erstmal wehre ich mich dagegen, dass hier dieses Zerrbild permanent vermittelt wird. Es gibt immer nur Flexibilität nach oben. Also nach oben ist sie abgeregelt. Es gibt sie nicht. Es gibt eine starre Quote. Mehr darf nicht gearbeitet werden. Und nach unten ist sie komplett offen, weil jeder Beschäftigte das Recht hat, seine Arbeitszeit bis auf null oder dicht über null zu verringern. Also wir haben im Moment eine gesetzliche Flexibilität nach unten und eine Verriegelung nach oben.
Aber wir müssen dazu sagen, dass die Flexibilität nach unten nur in Absprache mit dem Unternehmen möglich ist.
Dafür gibt es einen gesetzlichen Rechtsanspruch. Jeder darf, sofern nicht wichtige betriebliche Gründe dagegen sprechen. Mhm. Und das andere, es wird ja oft, das heißt ja auch jetzt immer wieder, das ist eine Sozialleistung des Arbeitgebers, das gehört sich so, Eigentum verpflichtet. Ich will das mal sehr salopp, und sehen Sie mir das bitte nach, sehr salopp beantworten. Wenn wir sagen könnten, wir könnten auf dem Weltmarkt auch höhere Preise durchsetzen, wenn ein Produkt familienfreundlich gefertigt ist und das ist jetzt hier von ganz vielen bezuschussten Teilzeitkräften gefertigt, dann wäre da die Diskussion eine andere. Aber wir müssen mit unseren Produkten auf dem Weltmarkt bestehen. Da gibt es gewisse Preise und auch Anforderungen der Kunden und die müssen wir erfüllen. Und wenn das Produkt auch nicht rechtzeitig geliefert wird, weil einer sagt, ich möchte jetzt gerne meine 4-Tage-Woche machen, dann ist der Auftrag weg, dann ist irgendwann der Kunde weg und dann sind die Leidtragenden am Ende die Beschäftigten selbst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir all das möglich machen, was irgendwie möglich zu machen ist im betrieblichen Rahmen, aber sozusagen nicht mit dem Kopf durch die Wand auf Gedeih und Verderb und ohne Rücksicht auf Verluste. Und hier kann man den Satz ohne Rücksicht auf Verluste wirklich ernst nehmen und wörtlich nehmen.
Gut, wenn man Sie hört, Sie sagen, Ihre erste Priorität ist, dass der Laden läuft. Kann man das so sagen?
Also ich hoffe eigentlich, dass das auch die erste Priorität der Arbeitnehmer ist, dass der Laden erstmal läuft.
Gut, aber die Frage an Frau...
Denn das ist die Voraussetzung für alles, sonst können wir auch nichts verteilen
hinterher. Frau Morgenroth von der IG Metall... Was ist denn Ihre erste Voraussetzung, dass der Laden läuft und den Arbeitnehmern geht es gut oder dass der Laden läuft und die Arbeitnehmer müssen sich dem fügen?
Mir ist es wichtig, dass der Laden läuft, aber dass es den Beschäftigten dort auch gut geht. Und das heißt auch für mich, dass sie auch gewisse Ansprüche haben und eine eigene Souveränität auch wieder bekommen. Weil ich das, was ich vorhin schon einmal sagte, wir einfach auch verstärkt feststellen, dass immer mehr Zeit, soweit es geht, bei den Beschäftigten abgefragt und auch eingeplant wird. Und da wird, wie gesagt, vor Zeitgrenzen von 24 Stunden kein Halt gemacht und zum Teil eben auch an den Wochenenden mit Schichten geplant. Um diesen Laden am Laufen zu halten, um immer wieder auch weitere Rekordzahlen zu schaffen. Und das ist das, was die Beschäftigten eben mitmachen müssen. Und es geht jetzt, und das ist etwas, was arbeitgeberseitig immer stark auch bekämpft wird, es geht jetzt darum, den Arbeitnehmern einfach ein Stück auch wieder zurückzugeben. Und wenn ich eins noch ergänzen darf zu dieser Frage, die jetzt Herr Fingegar zweimal angeführt hat, dass es nach oben diese Grenze gibt und dass sie da ja nicht weiterkommen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie wissen genau, was es für alles für Flexibilisierungsmaßnahmen mittlerweile in den Betrieben gibt. Sie wissen, dass es ganz, ganz viele Arbeitszeitkonten gibt, wo ganz, ganz viele Stunden draufgeschrieben werden. Wo es passiert wahnsinnig viel mehr Arbeit.
Dann brauchen Sie die Quote nicht, dann geben Sie das frei. Wer mehr machen will, soll mehr machen, wer weniger, weniger.
Und die 35 ist die Referenz. Da haben wir immer gesagt, dass das möglich ist, darüber zu reden. Das wissen Sie auch, das haben wir in den Tarifrunden auch schon gesagt, weil das ist in anderen Gebieten so, in anderen wird es verweigert. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das zu sagen, dass Sie einfach an alle jetzt die 40-Stunden-Verträge aushandeln wollen, ausgeben wollen.
Wollen wir ja nicht.
Und dass Sie diese Quote stört, das finde ich ist auch ein bisschen
Wir wollen, dass die Quote dann wegfällt, wenn wir sagen, es gibt einen vorübergehenden Bedarf. Der Mitarbeiter ist einverstanden, macht das freiwillig mit. Er wird selbstverständlich auch entsprechend bezahlt. Dann soll man das auf freiwilliger Basis machen können und genau nach demselben Mechanismus wie jetzt. Der Mitarbeiter muss nicht nur das freiwillig mitmachen, er kann sogar mit einer Ankündigungsfrist von 3 Monaten auch sagen, so jetzt möchte ich gerne wieder auf die Normalarbeitszeit 35 zurück. Also was ist daran ein Problem?
Gut, das Problem hat Sophia Kielhorn aus Hamburg erkannt, denn sie schreibt, und wo genau ist das Problem, nach zum Beispiel 2 Jahren wieder auf Vollzeit umzustellen? Es ist doch planbar, wenn es vorher vereinbart wurde, schreibt sie.
Recht hat sie.
Das ist planbar. Dann ist die Frage, wen bekomme ich? Was mache ich mit der Stelle? Also die möchte ja auf der Stelle bleiben. Das ist ja die Gedankenwelt der IG Metall. Ich gehe runter, ich sage mal, von 35 auf, sagen wir mal, 28 oder 20 und dann stelle ich jemand anders ein für diese Zeit. So, dann muss ich jemanden finden, der da genau reinpasst. Dann muss ich dem sagen, ich kann dich nur befristet einstellen. Ich muss dich nach den 2 Jahren wieder rausschmeißen. Vielleicht weiß ich noch gar nicht, ob der andere kommt. Vielleicht verlängert er nochmal.
Das hat sie nicht geschrieben. Vorher. Sie schreibt ja, Frau Kielhorn schreibt hier ganz klar, das ist doch zu vereinbaren und planbar. Das hat sie nicht geschrieben.
Sie sagt aber nicht, wo ich die zum Beispiel herbekommen soll, die Leute. Und was ich auch, wie ich das überhaupt darstellen soll.
Frau Morgenroth, wie soll das machen?
Ja, die Planbarkeit ist ja dann, wie gesagt, hergestellt, wenn wir uns hinsetzen und ganz vernünftige Personalbemessungen auch machen würden. Wenn es für die Betriebsräte auch dort weitgreifendere Möglichkeiten gibt, langfristig drauf zu gucken, wer hat hier einen Bedarf, diesen Anspruch auch wirklich zu nehmen, in welchen Bereichen und wie kann man das dann auch kompensieren.
Den Anspruch soll jeder haben nach ihren Vorstellungen.
Aber wenn diesen Anspruch wird doch nicht nachher sofort jeder auch automatisch gleich nehmen.
Aber ich muss doch mit den
Optionen rechnen. Aber jeder hat auch den Urlaubsanspruch. Das ist alles ganz genauso. Es hat was mit Planen zu tun.
Gut, lassen wir das so stehen mit dem Planen. Wolfgang Böck aus Bad Schwartau. Guten Abend, Herr Böck.
Moin, moin, sage ich. Ich habe da eine ganz andere Frage dazu. Ich denke schon mal an übermorgen. Wie viel Rente wollen die Leute dann wohl haben, die jetzt nur 28 Stunden arbeiten wollen? Ich meine, ich gehöre zu der Generation, die jetzt langsam aufstellt und uns geht es ja eigentlich allen gut. Aber warum geht es uns gut? Als wir jung waren, lag Deutschland in Trümmern und wir haben ja als Handwerker keine Woche unter 60, 70 Stunden gearbeitet. So denke ich, da hat sich doch unser Rentenanspruch damals erhöht.
Mhm. Ja. Gut, das ist eine interessante Frage, Herr Böck. Ich würde gerne vorher Herrn Schneider einbeziehen, bevor Frau Morgenroth dazu was sagt von der Gewerkschaft. Herr Schneider, ist bei diesen ganzen Modellen nicht an die Rente gedacht worden?
Das weiß ich nicht, aber Herr Böck hat da einen richtigen Punkt gemacht, denn das ist in der Tat ein Problem, dass selbst wenn im Haushalt dann auf Teilzeitbasis mehr gearbeitet wird pro Kopf, also ich muss andersrum sagen, also selbst wenn im Haushalt mehr gearbeitet wird, aber individuell weniger, hat das im Hinblick auf die individuellen Rentenansprüche tatsächlich den Effekt, dass die möglicherweise, zumindest für die unteren Tarifgruppen, nicht mehr auf einen Mindesteinkommensanspruch im Alter kommen. Und das kann sich durchaus rächen. Ja.
Mhm. Fragen wir mal Frau Morgenroth von der Gewerkschaft, wie ist das, wenn 2 in der Familie Teilzeit arbeiten und man denkt an die Altersversorgung?
Ich würde da gerne wieder unterscheiden wollen zwischen denen, die Teilzeit arbeiten und da, auch wenn ich das so platt sage, drin wahrscheinlich gefangen sind und nicht rauskommen. Ja, da gibt es das Problem nachher bezüglich der Rentenanwartschaften. Und ja, da stellen wir halt fest, dass es eine ganz klare Gruppe und das sind, wie vorhin auch schon erwähnt, meistens die Frauen eben in Altersarmut.
Nee, wir müssen gar nicht von gefangen reden. Wenn sich eine Familie entscheidet, wir beide arbeiten Teilzeit, wir beide arbeiten nicht mehr voll, wir beide arbeiten nur noch 28 Stunden, hat dann die Frau oder der Mann individuell im Alter genug Rente?
Wenn wir auf die Forderung von uns, von der IG Metall gucken, bedeutet das ja nicht auf dauerhaft.
Sondern 2 Jahre, sagen Sie, ist das Maximum.
Genau.
Gut, aber sonst sehen Sie da auch eine Gefahr, wenn das über 2 Jahre hinausginge.
Kommt drauf an, was wir für Tarifeinkommen dort haben.
Wolfgang Böck, ich wünsche Ihnen, Sie haben schon aufgelegt. Ludger Suhrmann aus Hamburg, guten Abend, Herr Suhrmann.
Schönen guten Abend.
Ja, was ist Ihnen wichtiger? Ich mache es mal ganz kurz. Geld oder Freizeit?
Ja, ich möchte ganz stark erstmal die Ina Morgenroth unterstützen. Ich bin auch Gewerkschaftsmitglied, wollte ich mal vorab sagen.
Hallo.
VK-Mitglied. Bei mir im Betrieb, ich arbeite bei TKMS hier in Hamburg, ist das so, dass wir, es arbeiten sicherlich viele auch mehr als 35 Stunden, aber eigentlich arbeiten alle ziemlich gerne da und es ist jetzt nicht so, dass die jetzt, wenn das Gesetz jetzt gesetzlich geregelt wäre, 28 Stunden möglich auf 2 Jahre, 24 Monate, dass dann alle jetzt sehen würden, dass sie die Arbeitszeit reduzieren. Im Gegenteil, die arbeiten eher mehr, aber da, wo es jetzt gerade, das ist ja auch ein exportabhängiger Betrieb bei uns, im Ingenieurbüro, wenn jetzt gerade mal kein Exportauftrag ansteht, dann sehe ich das auch für meinen Bereich durchaus gegeben, dass ich dann mal die Arbeitszeit kurzfristig reduziere. Also ich weiß nicht mehr den Namen des Rentners, der eben angerufen hatte, der hat da auch schon so polemisch gesagt, so, was denken Sie sich denn, wenn die 28 Stunden arbeiten und so.
Er hat nicht polemisch gesagt, er hat die Rente in Frage gestellt, beziehungsweise
das Problem. Wovon sollen die dann später leben? Ich habe das jetzt auch bei der Sarah Wagenknecht im Internet gelesen, wo sie das befürwortet, die 28-Stunden-Woche, aber es ist ja sehr polemisch. Also die ganzen Kommentare, die darauf gekommen sind, 28-Stunden-Woche ist doch gar nicht möglich. Das ist ja auch generell bei der Metall- und Elektroindustrie so, dass es jetzt 39 Stunden sind und das sollen ja bis hin zu 28 Stunden und dann befristet auch zwei Jahre. Also
Herr Suhrmann, konkret die Frage an Sie, Sie sind zwar Gewerkschafter, ist es für Sie privat möglich, auf 28 Stunden runterzugehen?
Kurzfristig schon, weil meine Frau die arbeitet halt auch, aber jetzt auch reduziert aufgrund unseres Kindes.
Mhm. Würden Sie das denn auch machen? Würden Sie auch reduzieren oder könnten Sie das in Ihrer Firma nicht tun?
Ich würde es nicht machen.
Warum nicht?
Also ich arbeite 35 Stunden und das reicht mir. Ich habe einen kurzen Arbeitsweg und sehe ich das für mich zurzeit brauche ich nicht. Also ich arbeite gerne und will auch nicht mehr arbeiten, aber das passt gerade bei 35 Stunden, finde ich ideal. Und wir haben auch gerade auch diese Umfrage gemacht, also auch für unseren Betrieb. Und das ist halt auch so, das hat sich so durch, also schien so durch, dass die meisten Arbeiter, also Arbeitnehmer mit 35 Stunden zufrieden sind. Also
Frau Morgenroth, das ist keine gute Nachricht für Sie, wenn Sie 28 Stunden Reduktionsmöglichkeit fordern, aber die sind alle ganz glücklich mit 39
Monaten. Doch, ich finde, das ist eine gute Nachricht, weil das nämlich genau dem Argument von Herrn Dr. Fickinger irgendwie in die Seite springt dagegen. Nämlich, als wenn alle das nachher in Anspruch nehmen. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn auch ein Arbeitnehmer sagt, dass er mit seinen 35 Stunden, die er da macht, auch gerne arbeitet und sich da auch voll einbringt. Deswegen, wir wollen ja gar keinen zwingen. Wir wollen ja nur den individuellen Anspruch ermöglichen für diejenigen, die es halt dann doch mal brauchen. Mhm. Für mich absolut okay.
Ich finde das interessant, was jetzt argumentiert wird. Also das läuft ja darauf hinaus, dass man sagt, so schlimm ist das ja alles gar nicht. Werden ja nur ein paar Arbeitnehmer sein, die das überhaupt tun. Da würde ich mich als Gewerkschaftsmitglied fragen, warum soll ich eigentlich auf mögliche Lohnprozente verzichten, damit ein paar meiner Kollegen sich dafür einen Vorteil verschaffen können. Da wäre es doch eigentlich viel sinnvoller, wenn man das, was zu verteilen ist, auf alle mehr oder weniger gleich verteilt. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Arbeitnehmerschaft tatsächlich davon überzeugt ist, dass es die Sache wert ist, für die Interessen von einigen wenigen, selbst auf mögliche Einkommenszuwächse zu verzichten.
Sie wollen meinen, also Sie sollten lieber 8% fordern und die 28 Reduktionswochenstunden streichen, die Gewerkschaft.
Aber vielleicht sollte man eine Chance geben. Wenn es eine Chance gibt, Lohnforderungen durchzusetzen, dann sind die jetzt so gut wie lange nicht mehr.
Mhm. Der erste Teil gefiel mir gut, der Antwort, der zweite nicht mehr.
Vielleicht finde ich dann den zweiten besser.
Gut. Volker Töneböhn aus Pinneberg. Guten Abend, Herr Töneböhn.
Ja, schönen guten Abend, Herr Bormann. Schönen guten Abend in die Runde. Vielen herzlichen Dank, dass man teilnehmen kann bei Ihnen und seine Meinung weitergeben kann. Und auch vielen Dank an die Kollegen, die die Telefonanrufe annehmen. Also das finde ich immer sehr erfreulich. Ja, ich habe zwei Punkte, die ich gerne ansprechen wollte. Das eine ist, dass ich ein Stück weit vermisse, dass auch andere Beteiligte, die zu diesem Themenfeld sicherlich Ansprechpartner wären, nicht mit in der Expertenrunde. Also das ist jetzt kein Argument gegen die Expertenrunde, sondern eher für ein Votum dafür, die Expertenrunde zu erweitern.
Wen vermissen Sie denn?
Ich denke, dass das zu stark zugespitzt ist auf Gewerkschaften und Arbeitgeber, denn die Belange, die einige Mitarbeiter haben oder die Nöte sozusagen, die einige Mitarbeiter haben, um zum Beispiel Arbeitszeit zu reduzieren, die betreffen auch andere Bereiche, also auch zum Beispiel die allgemeine öffentliche Hand, wenn man so will. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Kollegen und Kolleginnen, die eben halt aufgrund von Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen sozusagen gerne reduzieren möchten. Und das, finde ich, ein Stück weit fehlt in dieser Diskussion. Also das wäre sehr schön gewesen, wenn auch Vertreter von der Krankenversicherung, von den, ja, wie soll ich sagen, aus der Politik halt mit vertreten gewesen.
Herr Töneböhm, Sie sind ein mutiger Mensch. Was meinen Sie, wenn die hier alle säßen, was hier los wäre?
Ja, das ist so.
Dagegen
damit muss man leben.
Ja, das wäre nicht so friedlich wie bei uns.
Wir leben in einer komplexen Gesellschaft und damit muss man halt einfach reden und diskutieren.
Das ist für mich bei den Sondierungsgesprächen.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich verstehe auch die Argumente der Gewerkschaften, die sagen, okay, wir müssen nicht unbedingt immer alles begründen, wenn wir sozusagen eine Forderung setzen, also im Hinblick auf eine entsprechende Zahl. Nur, ich finde schon, also für mich, ich bin so ein ganz einfach strukturierter Mensch, ich sage, wenn ich jetzt reduzieren muss, dann gibt es dafür besondere Hintergründe und das ist auch so, dass in den Betrieben, da muss ich dem Vertreter der Arbeitgeber also zustimmen, dass die das auch entsprechend wertschätzen und würdigen. Und auf der anderen Seite kann es nicht sein, und darauf konzentriert sich jetzt diese Lücke, die ich vorhin angesprochen habe, dass diese Diskussion nur zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sozusagen ausgeglichen werden können muss, sozusagen nach dem Motto, die Forderung geht nur an die Arbeitgeber, weil die natürlich sagen, jetzt in der Argumentation treffe ich sozusagen schon fast diese zwei Gestaltigkeit sozusagen der Darstellung in der Expertenrunde, dass ich sage, okay, die Arbeitgeber müssen das erfüllen. Das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht.
Herr Töneböhm.
Das ist entsprechend natürlich auch die Reaktion von Arbeitgeberseite. Und ich kenne das von Kleinunternehmen, die absolut sofort mitgehen. Das muss ich einfach so sagen aus der Erfahrung und sagen, okay, das geht jetzt nicht die nächsten anderthalb, zwei Jahre, weil pflegebedürftige Angehörige im Hintergrund sind und die natürlich ihre Mitarbeiter halten wollen. Also da ist einfach auch keine böse Absicht, das muss man einfach so sagen. Das fehlt mir einfach. Und
gut, das haben wir verstanden, Herr Töneböhm. Aber es ist klar, es fehlt Ihnen, aber es ist nicht ganz nicht da. Es ist schon da, nämlich Frau Morgenroth hat schon bei dem Gedanken 28-Stunden-Reduktion, dahinter steht ja die Idee für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn es einen Pflegefall in der Familie gibt, dann soll das möglich sein. Damit sind Sie dann doch am Tisch, die zu Pflegenden, beziehungsweise das, was Herr Töneböhm vermisst. Wenn Sie das hören, was er sagt, sind Sie als Arbeitgeber sehr im Eck durch diese Forderung, weil er sagt, die Arbeitgeber sitzen hier so allein im Eck und werden immer von der Gewerkschaft gezwungen und drangsaliert?
Nein, ich fühle mich nicht so allein, auch nicht hilflos. Wie gesagt, es wurde jetzt oft auf das Beispiel Pflege gebracht. Ich vermag mir im Moment nicht wirklich vorzustellen, wenn jemand kommt und sagt, mein Vater hat einen Schlaganfall bekommen, mir dann den Arbeitgeber vorzustellen, der nicht sofort sagt, okay, wir versuchen hier irgendeine Lösung zu finden. Also das dazu reicht meine Fantasie nicht aus, dass einer dann einfach willkürlich sagt, ist mir komplett egal, ist dein Privatvergnügen sozusagen.
Gut, das können wir nicht überprüfen, wer da
also
wie
ich
reagiert.
Nur, ich glaube, man findet da auf freiwilliger Ebene ganz viel und uns stört einfach nur bei dieser ganzen Sache, weil es ja wirklich eine kollektive grundsätzliche Regelung ist, dass man hier sozusagen diesen Anspruch haben soll, dass wir vernünftig miteinander reden, dass man das begründen kann und so. Da sind wir immer dabei, das passiert ja auch schon.
Herr Schneider, Sie sind vom Forschungsinstitut zur Zukunft und Arbeit und ich habe auf Ihrer Internetseite einen schönen Satz gefunden. Ebenfalls im Wandel sind die Vorstellungen der Menschen darüber, wie sie leben und arbeiten möchten und was gute und faire Arbeitsbedingungen ausmacht. Es gibt eine Untersuchung von Hochschulabsolventen, da heißt es, in diesen Hochschulabsolventen sind Familie und Freunde fast wichtiger als die Karriere. Was heißt das für die Arbeitswelt?
Naja, das heißt, dass sie mit solche Vorstellungen, die Menschen wahrscheinlich schon immer hatten, dass die heute wahrscheinlich leichter durchsetzbar sind. Und zwar vor allen Dingen für diejenigen, Sie haben jetzt von den Hochschulabsolventen gesprochen, das ist ja eine ganz spezifische Gruppe. Die haben natürlich einen ganz anderen Markt. Die können durchaus auch Forderungen stellen, die dann durchsetzbar sind. Ich merke das ja selber als Arbeitgeber, also als Leiter eines Forschungsinstituts, was ich inzwischen alles tun muss, um die guten Absolventen zu bekommen.
Ich wollte auch sehen, ob das gesellschaftliche Klima sich gesamtgesellschaftlich verändert, denn Sie schreiben ja auch, es gibt einen Wandel bei den Vorstellungen der Menschen. Welchen Wandel stellen Sie denn fest?
Na, der Wandel besteht darin, dass heute Familie und Freizeit einen höheren Stellenwert hat, als das vielleicht bei den Arbeitnehmern in den 60er Jahren oder in den 70er Jahren der Fall gewesen ist. Das ist ein ernstzunehmendes Phänomen. Das ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern die jungen Leute wollen das tatsächlich auch für sich realisieren. Und sie können es, weil sie die Durchsetzungsfähigkeit oder die Macht dazu haben, wenn sie gut qualifiziert sind.
Können sie es auch, wenn sie nicht qualifiziert sind?
Dann wird es schon sehr viel schwieriger.
Und dann kommt die Gewerkschaft, Frau Morgenroth? Ist dann die Gewerkschaft da?
Also auf jeden Fall, also, ja, ich würde noch mal eins vorher anfangen bei Herrn Dr. Schneider. Von wegen, dass die Akademiker noch mal eine besondere Gruppe wäre zum Betrachten und auch ihre Bedürfnisse. Ich würde das schon ausweiten auf die gesamte Generation, weil das ist etwas, was wir schon feststellen, was unabhängig jetzt des Abschlusses ist, sondern auch schon mit einer Altersgeneration zu tun hat, die jetzt kommt und selbstbewusster auch auftritt und sagt, klar, wir machen unseren Job, wir werden den gut machen, wir setzen uns auch dafür ein, wir bringen uns ein, aber wir möchten auf der anderen Seite auch etwas dafür haben. Und das, was wir dafür haben möchten, ist, dass wir auch die Zeit für unsere Familie haben, dass wir in Ad-hoc-Situationen auch reagieren können und dass den Beschäftigten, so nehmen wir es wahr, es nicht ausreicht zu sagen, wir finden dann da individuell und auf freiwilliger Basis eine Lösung. So, sondern die wollen den Anspruch haben.
Herr Fickinger von Nordmetall, nehmen Sie das als Arbeitgeber, stellen Sie das auch fest, diesen Wandel der Gesellschaft?
Also im eigenen Bereich auch, dass es durchaus schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen, dass die auch anspruchsvoller werden. Ich wollte aber auch Frau Morgenroth zustimmen, das ist jetzt kein Problem der Akademiker. Also die
Das habe ich übrigens auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Akademiker haben da bessere Chancen, ihre Vorstellungen durchzusetzen.
Nein, grundsätzlich der gesellschaftliche Wandel, stellen Sie den auch fest, Herr Fickinger?
Das registriere ich auch. Das ist ja auch nachvollziehbar. Also man wäre von uns dreien oder vieren, wenn ich Herrn Schneider mit einbeziehen würde, nicht gerne etwas weniger arbeiten und vielleicht etwas mehr dafür verdienen. Das ist ja erstmal eine sehr naheliegende Vorstellung.
Nur Moment, das ist nicht die Formel der Gewerkschaft, dass sie sagt, wir wollen weniger arbeiten und mehr verdienen. Das ist nicht ihre Form.
6% mehr für 20% weniger. Das könnte man so zusammenfassen.
Wir wollen schon fair und bei der Wahrheit bleiben. Was sagen Sie zu der Formel von Herrn Fickinger, die Leute wollen jetzt weniger arbeiten und mehr Geld? Ist das das, was die Gewerkschaft da schreibt?
Nein, das ist nicht das, was wir schreiben. Und das ist, aber da sagt also auch gerade schon, nein, das ist auch nicht das, was uns diejenigen, die sowas formulieren mit, wir wollen auch weniger arbeiten, das ist auch nicht das, was die dazu sagen. Denen ist schon bewusst, dass weniger arbeiten auch bedeutet weniger Einkommen. Aber gleichzeitig mit der Frage, kann ich es mir leisten? Und da bin ich bei dem, was brauche ich dann trotzdem an Geld, um über die Runden zu kommen.
Aber ich bin nochmal beim gesellschaftlichen Wandel. Würden Sie denn sagen von Nordmetall, ja, wir stellen da was fest, die Menschen, egal welche Qualifikation, den Menschen ist inzwischen was anderes wertvoller als Geld und Arbeit?
Also es ist bestimmt nicht mehr so wie noch vor Jahrzehnten, wo man eben wirklich, also auch die Karrierewege ändern sich ja. Ne? Vor Jahrzehnten mochte man in einer Firma bleiben, man wollte da seinen kaminhaften Aufstieg machen, immer mehr auf die Schulterklappen bekommen, ein immer größeres Auto bekommen. Das ist heute nicht mehr so. Menschen entwickeln sich mehr in der Breite. Sie möchten eine vernünftige Balance zwischen Arbeits- und Privatleben haben. Das registrieren wir ja schon. Und da sind wir auch aufgerufen als Arbeitgeber, unsere Mitglieder das auch möglich zu machen, weil der Wettbewerb um die Fachkräfte ist da. Wir müssen uns gegenüber anderen Branchen auch behaupten im Wettbewerb. Wir stehen da sehr gut da mit der Metallindustrie. Ich habe das neulich im Zusammenhang, als einer sagte, ihr müsst mehr werben für die dual Ausgebildeten, also nicht nur für die Akademiker. Wie gesagt, bei uns verdient ein Ausgelernter 40.000 Euro. Da wird mancher Bachelor-Absolvent sich die Finger nachlecken. Das kriegt er bei uns, wenn er seine dreijährige Ausbildung fertig gemacht hat. Und das ist dann sozusagen der Beginn der Dinge. Also, aber wir stehen trotzdem im Wettbewerb und genau wie Frau Morgenroth sagte, auch die werden anspruchsvoller und stellen höhere Anforderungen an den Arbeitgeber.
Axel Heidkamp aus Oranienburg. Guten Abend, Herr Heidkamp.
Guten Abend.
Wir reden über das Thema, was ist uns wichtiger, die Zeit oder das Geld?
Ich finde, man sollte das jedem Menschen alleine überlassen. Und da möchte ich anhaken an die Forderung der Gewerkschaft, dass sie möchte, dass jeder frei entscheiden kann, wie er arbeiten will. Und das finde ich eine gute Forderung. Aber es kann nicht sein, dass die Gewerkschaft die Menschen bevormundet. Dem einen sagt sie, wir dürfen frei entscheiden, wie viel wir arbeiten wollen. Und dem anderen sagen sie, du darfst aber nicht mehr arbeiten, auch wenn du es möchtest. Und das kann nicht sein. Und das wäre ja wirklich der Schlüssel für die Arbeitgeber. Das wurde ja auch eben schon vorhin angedeutet. Wenn man diesen Schlüssel gibt, dass man das so machen kann, wird es viel schneller zu einer Umsetzung dieser Wünsche kommen.
Das ist das Stichwort, Herr Heidkamp, Flexibilität, ja?
Richtig. Und es ist doch der Punkt. Die einen sagen mir, es ist das wert, dass ich zu Hause bleibe und da mehr von habe. Und dafür bin ich auch bereit, weniger zu verdienen. Und das auf der anderen Seite ist der Mensch, der gerade jung neu ein Haus gebaut hat. Und er sagt, Mensch, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr verdienen kann und mehr Stunden machen kann, weil da jemand weniger machen will, dann passt das hervorragend in mein Konzept und ich mache das. Wie? Und wir reden ja von einer Basis 35 Stunden. Ja. Wir reden ja nicht von der Basis 40, 44, 50 Stunden.
Gut, Herr Heidkamp, wir können ja mal Frau Morgenroth von der Gewerkschaft fragen, warum nicht, wenn Flexibilität nach unten, was die Stundenzahl angeht, nicht auch aufbrechen eine Flexibilität nach oben? Dann könnte nämlich Herr Ficklinger sagen, ja gut, wenn mir diese Kraft fehlt für diese 2 Jahre, dann arbeitet der andere, der mehr arbeiten möchte, womöglich 42 Stunden. Warum nicht?
Naja, die Flexibilität nach oben, die haben wir ja schon. So, und die haben wir in den verschiedensten Systemen, das, was ich schon gesagt hatte.
Aber vorhin sagt Herr Finger, das ist gesetzlich festgeschrieben, das kann er nicht. Er kann nicht nach oben hin aufmachen.
Doch, er kann nach oben hin aufmachen. Es gibt eine tarifvertraglich festgehaltene Quote, wo er sogar von den 35 Stunden nach oben hin abweichen kann.
13%,
ja. Ja, er hat die Möglichkeit, das, was ich vorhin meinte, auch über Arbeitszeitkonten, dass Leute natürlich dann auch mehr arbeiten, das kann ja auch kommen. Aber wir stellen ja fest, dass die 35-Stunden-Woche nicht mehr wirklich die ist, die wirklich auch tatsächlich gearbeitet wird, sondern wir stellen fest, dass die Arbeitszeitkonten halt nach oben hin explodieren, dass es Überstunden gibt, die werden gar nicht erfasst, die verfallen. Und dementsprechend ist diese Flexibilität nach oben hin da. Nach unten hin haben wir sie so als Anspruch eben nicht.
Mhm. Stimmt das, Herr Ficklinger?
Ich habe noch keine explodierenden Konten gesehen, weil auch die begrenzt sind nach oben. Also ich frage mich wirklich, warum...
Und dann werden sie gekappt und dann laufen Überstunden.
Warum überlassen wir, ich fand das ja, was Herr Heidkamp gesagt hat, warum überlassen wir nicht den Beschäftigten die Entscheidung darüber, wie viel sie arbeiten wollen, bei einem festen Referenzwert 35 Stunden in einem gewissen Korridor, ich sag mal 30 bis 40 und dann mag es der Junge, der jetzt ranklotzt, weil er eben sich das Haus bauen möchte, der macht dann die von Ihnen genannten 42 Stunden und der andere, der sagt, ich muss mich gerade mal um die Enkelkinder kümmern, reduziert ein bisschen die Arbeitszeit, dann bekommen wir ein Modell, wo wirklich auch jeder Beschäftigte sozusagen nach seinem Gusto das regulieren kann. Und im Moment haben wir eben 13% dürfen und 32% wollen. Das ist aus meiner Sicht nicht souverän im Sinne der Arbeitnehmer.
Vorhin haben Sie aber gesagt, das sei nicht zu organisieren.
Nein, ich habe ja gesagt, eine Voraussetzung für uns, um zu sagen, wir können sozusagen der Gewerkschaft entgegenkommen auf dem Weg nach unten, ist, dass wir auch nach oben Spielräume haben, die wir jetzt nicht haben. Wenn wir in einem Gespräch dazu kommen, und da warte ich,
nein, Sie haben warte, diese Spielräume doch schon.
Ich warte immer noch darauf, dass uns die Gewerkschaft erklärt, dass wir auch diese Flexibilität nach oben organisieren können, indem wir eben nicht mehr diese Quote haben, indem wir befristete Einstellungen machen können, auch ohne Sachgrund. Und dann haben wir auch Instrumente, mit denen man auch sowas organisieren kann. Im Moment haben wir die nicht und die IG Metall hat uns auch noch diese, da noch kein Entgegenkommen signalisiert. Vielleicht wird es ja am 18.
Herr Schneider, helfen Sie uns mal als Forschungsinstitut zur Zukunft. Hier wird ja darüber diskutiert, die einen sagen, wir müssen nach oben eine Flexibilität und nach unten. Ist denn eine Flexibilität nach oben eigentlich noch zeitgemäß, wenn Sie an den Wandel der Gesellschaft denken?
Da sprechen Sie einen ganz heiklen Punkt an, denn die Frage stellt sich auch, was ist eigentlich Arbeit? Also das Arbeitszeitgesetz erlegt da auch durchaus enge Schranken auf. Man darf nicht mehr als 48 Stunden im Durchschnitt in der Woche arbeiten. Die Frage ist, was ist eigentlich Arbeit? Und da stellt man fest, der Gesetzgeber hat sich um diese Frage bislang drumherum gemogelt. Der sagt gar nicht, was Arbeit ist. Arbeit ist offensichtlich nach dem Verständnis des Gesetzgebers das, was passiert zwischen dem Zeitpunkt, wo man das Werkstor durchschreitet oder das Büro betritt und dem Zeitpunkt, wo man das wieder verlässt. Mhm. Das ist aber in vielen Fällen gar nicht mehr zeitgemäß. Wir haben sehr viele Formen von Arbeit und Beschäftigung, die sich nicht mehr am Arbeitsort abspielt, sondern die sich irgendwo anders abspielt.
Das heißt doch aber, die Stundendebatte, die wir hier führen, ob nach oben oder nach unten, ist letztendlich zukunftsgedacht altmodisch.
Ja, das Problem ist, die Gewerkschaften versuchen verzweifelt, das an Stunden festzumachen. De facto ist das aber ganz schwierig. Wie wollen Sie eigentlich Zeit messen, wenn das mehr oder weniger in das Ermessen desjenigen gestellt ist, der der da behauptet, gearbeitet zu haben. Mhm. Also da muss man gar nicht jetzt fürchterlich misstrauisch sein. Das ist einfach ein Problem, dass vieles von dem, was wir Arbeit nennen, gar nicht mehr in Zeit und in Stunden so richtig erfassbar ist. Das ist ja auch so, wenn Sie als Arbeitnehmer beispielsweise am Wochenende sich weiterbilden oder so, oder wenn Sie am Wochenende mal ein paar E-Mails lesen, dann ist das ja Arbeit. Und das ist auch legitim, dass man das als Arbeit bewertet. Nur ist es leider fürchterlich schwierig, das zu erfassen. Und ich glaube, zeitgemäß ist ohnehin eine Form der Arbeitsorganisation, wo man weniger über den Input, also in Form von gemessener Arbeitszeit nachdenkt, als über den Output in Form von erbrachtem Ergebnis. Ich weiß, dass das in der Metallindustrie wahrscheinlich noch ein bisschen
ich wollte gerade sagen, wir versetzen uns gerade mal an das Band einer Autoindustrie, da würde ich mal sagen, da kriegt Herr Fickinger, glaube ich, ganz andere Gedanken im Kopf, da geht das ja gar nicht. Der Mann hat eine Stechuhr und er kommt und er geht, oder?
Mag das so aber sein. Aber es gibt viele Bereiche, auch in der Metallindustrie, wo diese modernen Formen von Arbeit längst
wollte das um gerne auch aufgreifen, um zu sagen, ich glaube, was sich verändert, ist, dass die Verteilung der Arbeitszeit sich verändert. Also jetzt mal abgesehen vielleicht von dem Schichtarbeiter, der natürlich eine klare Taktung hat. Das geht einmal zurück auf die Wünsche der Beschäftigten selbst, die sagen, ich möchte vielleicht nur bis nachmittags machen, dann hole ich die Kinder ab und dann setze ich mich abends nochmal hin. Es gibt Betriebe, die sagen, ich muss morgens mit Amerika oder mit China telefonieren, abends mit Amerika. Deswegen gibt es mal vielleicht einen Tag, da muss ich mal auch über 10 Stunden hinaus arbeiten. Dafür gibt es einen anderen weniger. Wir tun uns immer schwerer, das in ein festes Korsett sozusagen 5x7 reinzupressen. Und deswegen, nur weil Sie es eben angesprochen haben, war ja auch eine unserer Überlegungen, dass wir vielleicht mal gemeinsam mit der Gewerkschaft sagen, lass uns auch das Arbeitszeitgesetz so anpassen, dass wir innerhalb dieser vorgegebenen Rahmen von der EU flexibler die Arbeitszeit verteilen können. Nicht erhöhen, sondern nur flexibler verteilen können.
Ich würde gerne mal weg von dem von der Messlatte Arbeitszeit und Arbeitsstunden, Frau Morgenroth. Das wurde ja eben angesprochen. Wenn wir in die Zukunft gucken und Sie als Gewerkschafterin, kriegen Sie da ein Problem, weil Arbeit nicht mehr in Zeit zu messen ist?
Naja, die Frage ist, wie die Arbeitgeber das definieren und wie wir das aber mit Arbeitnehmern auch sehen. Weil das, was jetzt hier so rüberkommt, ist, dass das alles doch gar kein Problem ist und dann wird dann irgendwie nochmal mit China telefoniert und dann wird halt irgendwie von zu Hause nochmal eine E-Mail gelesen, dann wird vielleicht nochmal eine Präsentation angepasst. Und ob das jetzt irgendwie in Zeit zu bemessen ist, das stellt halt die Arbeitgeberseite in Frage und sagt, das muss doch auch mal möglich sein im Rahmen dieser Eigenverantwortung
der Arbeitnehmer. Naja, ich bringe mal das Wort Digitalisierung hier in die Runde. Wir machen dann nicht ein großes Fass jetzt auf, aber ist nicht die Digitalisierung das Tor dahin, dass wir nicht mehr stundenmäßig abrechnen können?
Wir müssen aber erfassen, was in der Zeit gemacht wird. Also es muss ja dann schon nachweisbar sein, dass da auch eine Wertschöpfung stattgefunden hat. Es kann ja nicht sein, dass nur ganz viel Flexibilität da dem Arbeitnehmer abverlangt wird, zu jeder Zeit erreichbar zu sein und alles zu machen. Und es wird nicht in irgendeiner Form auch erfasst. Mhm. Und das ist eher das, was wir sagen. Nein, Sie werden uns nicht an Ihrer Seite haben, wenn es um Ihre Initiative geht zum Arbeitszeitgesetz, weil es sind Schutzschranken, die es da drin gibt und die werden wir auch nicht brechen. Denn wir haben unheimlich viel halt, wie gesagt, schon nach Flexibilisierungsmaßnahmen der Arbeitgeberseite nach oben gehabt. Wir wollen jetzt nach unten.
Mike Ertl, Rothenburg-Wümme. Guten Abend, Herr Ertl.
Ja, guten Abend.
Wir reden hier über die Frage, Sie haben das mitgekriegt, ne? Wir reden über die Frage Arbeitszeit. Was ist uns wichtiger, die Zeit oder das Geld?
Ja, also da muss ich sagen, ich bin wohl ein individuelles Glückskind. Ich habe meine Frau ist Beamtin und ich arbeite in der Speditionsbranche und unser Betrieb ist groß genug, dass er meine Teilzeitforderung locker, also sage ich jetzt mal, ausgleichen kann.
Sagen Sie mal konkret, Herr Ertl, wie arbeiten Sie? Wie viele Stunden arbeiten Sie?
Ich arbeite so circa 40 Stunden. Also wenn man das auf einen Monat hochrechnet, arbeite ich so circa 40 Stunden die Woche. Was aber ungefähr 20 Stunden weniger sind als meine Kollegen.
Das nennen Sie Teilzeit?
Das ist in der Speditionsbranche ist das Teilzeit, ja. Mhm. Ich habe bis zur Geburt unserer Tochter habe ich auch Vollzeit gearbeitet und meine Frau eben auch. Und jetzt arbeitet meine Frau halt Vollzeit weiter und ich musste reduzieren, weil wir das sonst mit der Koordination mit dem Kind halt schwierig hinbekommen. Mhm. Also bin ich zum Arbeitgeber hingegangen, habe gefragt, wie das aussieht. Ich kann nur, sagen wir mal, in den und den Zeiten, beziehungsweise in der und der Woche, kann ich arbeiten. Und jetzt möchte ich aber ein bisschen reduzieren, damit ich mich um meine Tochter kümmern kann. Weil meine Frau Vollzeit weiterarbeiten möchte. Und es ist finanziell für uns auch von Vorteil. Und da hat mein Arbeitgeber gesagt, okay, klar, du arbeitest, das koordinieren wir irgendwie, das kriegen wir individuell hin.
Ja.
Und dann, wie gesagt, für mich war es kein Problem. Mhm. Ich fürchte allerdings, dass das aber auch mit der, zum einen klar mit der Betriebszugehörigkeit was zu tun hat und zum anderen aber auch mit der Betriebsgröße.
Das ist ein wichtiges Stichwort.
Die das kompensieren kann.
Ja, Herr Hertel, ich würde gerne mal Frau Morgenroth fragen, ob das in Ihren Ideen, wenn Sie an die Reduktion von 28 Wochenstunden denken, ob das auch für kleinere bzw. mittelständische Betriebe gedacht ist. Können die das überhaupt?
Also wir reden ja bei dieser Forderung schon über eine Forderung, die für eine Branche ist. Also das heißt für die Branche Metall-Elektroindustrie, und da gehören ja mehr Betriebe dazu als nur die großen, die einem immer sofort einfallen, das heißt auch alle anderen. Mhm. Und dort auch genauso gilt das dann oder soll das gelten, dass die Beschäftigten diesen Anspruch haben.
Ist das möglich, Herr Fickinger, bei einem mittelständischen Elektrounternehmen?
Es ist bei den kleineren sicherlich sehr viel schwieriger zu organisieren. Andererseits würde ich sagen, da ist auch der Zwang ganz anders. Da kennt man seine Leute. Wenn sie eine 20-Mann-Bude haben, da brauche ich nicht mit einem Zwang anzukommen, sondern da kennt man oft auch in mehrfacher Generation schon seine Mitarbeiter. Da löst man Probleme anders, nicht sozusagen über tarifvertraglich zwingende Regelungen. Aber in der Tat ist es ein Punkt, und deswegen hat ja auch die Regierung, die vorige Regierung, als sie noch ein entsprechendes Gesetz geplant hat, auch eine Klausel vorgesehen, dass es, glaube ich, erst ab 200 Mitarbeitern greifen sollte. Also man hat da durchaus gesehen, dass große Unternehmen sich sehr viel leichter tun, solche Dinge zu organisieren als kleine.
Gerd Krüger aus Wedemark. Guten Abend, Herr Krüger.
Ja, schon genannt in die Runde. Also ich bin auch jemand, der Teilzeit gearbeitet hat, und zwar 60%. Und ich habe zwei Aspekte, die ich mal hier zum Besten geben möchte. Also einmal haben wir ja hier in Deutschland dieses sogenannte Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Instrumentarium, um auf Teilzeit zu gehen. Was ich, als ich dann auf Teilzeit war, festgestellt habe, dass ich von sehr vielen Leuten angesprochen worden bin. Also zum Beispiel Frauen, die dann gesagt haben, ja, du bist ja ganz schön mutig. Wir würden jetzt sind jetzt auch auf Teilzeit, wir würden aber wieder ganz gerne auf Vollzeit gehen. Also das heißt, man muss dann im Rahmen, das hat glaube ich auch vorhin irgendjemand in der Mail kundgetan, dann auch das dann so eintüten, dass man dann künftig dann auch wieder zurückgehen kann auf Vollzeit. Mhm. Und das war ja glaube ich auch ein Aspekt der jetzigen Bundesregierung, wo Frau Nahles wohl auch dran gescheitert ist, dass sie praktisch dann diese Rückkehreroption, dass es die nicht gibt. Ich denke, das wäre glaube ich eine runde Sache, wenn man da hinkommt. Und dann, was mir dann auch aufgefallen ist, weil ich dann also auch Alleinverdiener bin und war zu dem Zeitpunkt, dass mich dann also ganz viele angesprochen haben und sagen, ja, wenn ich könnte, würde ich das ja ganz gerne auch machen, weil dieser Aspekt kam ja gerade eben auch auf, was ist wichtiger, Freizeit oder Geld? Und das, was ich da so mitgekriegt habe, da war es ganz klar der Aspekt, das Geld. Ne? Also das heißt, das fehlt ihnen dann schon, wenn die Leute dann auf Teilzeit gehen. Das sind so meine Erfahrungen, Beobachtungen, die ich dabei gemacht habe.
Herr Krüger, das wichtige Wort in dem, was Sie gesagt haben, ist das Wort mutig. Man ist mutig, wenn man in Teilzeit geht, weil man nicht weiß, ob man in die Vollzeitstelle zurück kann. Herr Fickinger, Sie sind von Nordmetall. Warum können Sie einem Arbeitgeber, der in Teilzeit geht, in der Verabredung nicht per Handschlag sagen, wenn du wiederkommst, kriegst du deine Vollzeitstelle?
Das gibt es ja ganz oft schon. Da, wo es geht, wird es ja auch gemacht auf freiwilliger Basis. Darüber streiten wir eigentlich auch gar nicht. Wir streiten über den Fall, was ist, wenn es nicht geht. Wenn der Arbeitgeber sagt, es funktioniert jetzt gerade nicht, weil der Auftrag da ist oder weil die Hälfte der Belegschaft krank ist, wie auch immer. Das geht jetzt gerade nicht. Und dann nach der Vorstellung der IG Metall der Arbeitnehmer sagen kann, das ist mir aber vollkommen egal, ich mache es jetzt trotzdem. Und das ist eigentlich nur der Problem. Da, wo es geht, finden wir immer eine Lösung.
Ist das die Vorstellung der IG Metall, ich mache das ohne Rücksicht auf Verluste?
Das ist das, was sie fordert.
Das ist wiederum, finde ich, aus meiner Sicht ein bisschen zu platt dargestellt. Also wir haben ja gesagt, es geht um Planbarkeit, es geht um Personalbemessung. So. Und ob dann jemand geht, das wird er ja ankündigen, dann wird es auch Gespräche geben. Die Frage, die jetzt gerade eben der Telefonanrufer Gerd Krüger nochmal aufgeworfen hat, also zu dem mutig, gehört ja auch, dass wir schon feststellen, dass es vielleicht individuell möglich ist, aus der Teilzeit wieder in Vollzeit zu kommen. Aber die meisten bleiben da, weil sie gesagt bekommen, nein, passt nicht. Du bleibst in dieser Teilzeitsituation, egal mit welchem Stundenmodell da drin. Und wenn wir das uns halt angucken, dann kann man daraus auch, wie gesagt, noch ein Fachkräftepotenzial schöpfen. Und wir sehen eben auch, dass das frustrierend ist. Und deswegen haben wir diese Initiative ja letztes Jahr versucht auch hinzukriegen, ob es nicht auch gesetzlich ein Rückkehrrecht gibt. Das ist ja an Ihnen gescheitert. Also wir hätten das ja gerne auch gesetzlich gehabt. Wir finden, das ist aber zukunftsweisend. Und deswegen haben wir jetzt nicht ein anderes Teilzeitmodell gefordert, sondern wir fordern, das ist ein Riesenunterschied, den möchte ich darstellen, ist, wir fordern ein neues Arbeitszeitmodell für Vollzeitler. Das heißt, aus der Vollzeit, wie gesagt, befristet runterzugehen.
Für 2 Jahre.
Für 2 Jahre. Mhm. Und das ist etwas, ich habe danach die Gewissheit, ich komme in Vollzeit zurück, weil ich vielleicht Situationen habe, warum ich das mal brauche. Und nicht, weil ich das als mein Lebensmodell bis oder in meinem Erwerbslebensmodell bis zu meiner Rente so machen möchte.
Gut, ich schaue mal auf die Uhr, es ist 2:02 und die Debatte wird uns noch verfolgen. Aber ich habe trotzdem an beide, an Sie die Frage, Herr Fickinger, wo haben Sie einen Kompromiss für die Verhandlungen?
Wenn ich ihn hätte, würde ich das hier nicht im Radio sagen.
Aber Sie haben einen.
Ich sage, es muss gleichgewichtig sein. Wenn wir über nach oben reden, können wir auch über nach unten reden, mal ganz platt gesagt.
Frau Morgenroth, wo sagen Sie, da sind wir flexibel?
Wir möchten überhaupt erstmal über diese beiden Themen, sprich über Geld und über die Möglichkeit der Arbeitszeitverkürzung reden.
Und wenn Sie geredet haben, wo sind Sie flexibel?
Wir werden einen Kompromiss finden, hoffe ich, am Verhandlungstisch. Darüber würde ich mich zumindest freuen. 18. Januar ist die nächste Verhandlung in Bremen. Da haben Sie die Chance, mit uns auch darüber zu reden.
Und Sie die Chance, uns mal was anzubieten. Wir haben ja schon was angeboten.
Reden Sie mit uns über die Arbeitszeitverkürzungsmöglichkeiten mit dem Individualanspruch.
So, an dieser Stelle machen wir einen Punkt. Das war der Themenabend zum Thema Geld oder Freizeit, der Tarifkonflikt in der Metallindustrie. Und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über Notstand in Heimen und Kliniken und wir fragen, wer pflegt uns in Zukunft? Darüber reden wir morgen. Sie können ab 20.30 Uhr anrufen oder sofort schreiben ndr.de/redezeit. Wer pflegt uns in Zukunft? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer, einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.